Ich denke mal, es war schon irgendwie eine heimliche Sehnsucht meiner Mutter, dass irgendjemand von uns schon in die Profiliga geht. Ja, jein und ja und nein.
So, dann ist alles beantwortet. Nächstes Thema.
Man darf das ja, wir sind ja unter uns, ne?
Wir
ich kann
sind
ja
unter
sowas
uns,
sagen.
Da hört keiner zu.
Ja, das Gute war, dass ich keine Ahnung hatte. Weil, nee, war, wieso? Für mich ist das ein männliches Instrument immer gewesen. Und trotzdem weiblich belegt. Also, und, ja, eigentlich alles, was Alkohol enthält. Und Kaffee.
Also für eine gesunde Ernährung ist gesorgt.
Ja.
Also wir hatten beim Interview Kaffee und Wasser, nur um das mal festzuhalten. Wieder einmal herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Gewa Music. Ich bin Ben Flor und ich unterhalte mich hier regelmäßig mit Menschen aus dem Musikbusiness, weil ich von ihnen wissen will, wie es sie dorthin verschlagen hat, was sie zu den Menschen gemacht hat, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ich freue mich wie verrückt, dass mein heutiger Gast der Einladung in den Tontalk gefolgt ist. Sie ist studierte Violinistin und als solche schon lange in der deutschen Musikszene bekannt und aktiv. Ihr aktuell wohl populärstes Engagement hat sie als Mitglied einer der bekanntesten Folk-Rock-Mittelalter-Metal-Bands Deutschlands bei Subway to Sam. Aber auch darüber hinaus ist sie regelmäßig auf Produktionen und Konzerten verschiedenster KünstlerInnen aus den verschiedensten Genres zu hören. Dabei fühlt sie sich im Metal ebenso zu Hause wie im Jazz, Rock, Pop oder eben der Klassik. Ich durfte sie mit gebührendem Abstand zu Hause besuchen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie Geige und Rockmusik zusammenpasst, warum man 12 Jahre lang studiert und, warum wir nicht über ihre Haare gesprochen haben. Apropos sprechen, achtet mal drauf, Ellie hat je nach Thema eine wundervoll charmante Aussprache. Selten, aber doch hin und wieder kommt ganz zart die gebürtige Sächsin durch. Wesentlich häufiger hört man ihre Berliner Wurzeln und auch die Jahre an der Mecklenburg-Vorpommerschen Küste lassen sich nicht so ganz wegdiskutieren. So gar nicht konnte ich einen Hinweis darauf entdecken, dass sie mittlerweile schon ziemlich lange in Bayern wohnt, aber vielleicht kommt es ja noch. Freut euch auf eine gute Zeit mit einer großen Frau der deutschen Rockmusik. Herzlich willkommen, Ellie Storch.
Hallo.
Wie sehr vermisst du die Bühne?
Total. Also wenn man jahrelang nichts anderes macht oder wenn man da so reinwächst, dann vermisst man das einfach unglaublich. Ja, das ist ein Teil von einem natürlich. Und ich glaube, wenn man mal wirklich ein ganzes Jahr davon weg ist, merkt man erstmal, was das für ein krasses Kompensationstool ist im Grunde genommen. Also was einen so richtig erdet und ausmacht oder auch Identifikationstool ist. Also ich vermisse es wirklich wahnsinnig.
Erdungstool finde ich interessant, weil mir ganz viele KünstlerInnen immer gespiegelt haben, dass es eher im Gegensatz so ist, wenn sie auf Tour waren und nach Hause kommen, diese Erdung erleben, die sie von diesem wow, großen Bühnenstar-Ding hatten. Aber es ist interessant zu hören, dass es auch andersrum sein kann.
Ja, total. Also es ist ja, wie gesagt, die Identifikation. Also wenn ich jetzt hier zu Hause bin, bin ich plötzlich ich und muss dann irgendwie neue Sachen finden. Also ich bin ein sehr kreativer Mensch und ein sehr im Grunde genommen kindlicher Mensch, also nicht kindisch, sondern so ein kindlich gebliebener Mensch. Und ich merke ganz doll, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, wo ich das dann überall lasse.
Und das merkt deine Familie vermutlich auch.
Ja, allerdings.
Ja, aber wie ist das? Kannst du der Situation denn auch, jetzt punkto Familie zum Beispiel, auch ein bisschen was Gutes abgewinnen? Ich meine, du bist jetzt sehr viel zu Hause im Gegensatz zu sonst.
Sagen wir mal so, ich habe jetzt ein Jahr lang versucht, dem etwas Gutes abzugewinnen. Und es fällt mir tatsächlich sehr schwer. Ja, also ja, es fällt mir einfach schwer, tatsächlich. Also ich bin ein grundpositiver Mensch, komme aber hier völlig an meine Grenzen tatsächlich.
Finde ich sehr nachvollziehbar. Gibt es denn, ich meine, diese Frage können wir alle nicht letztendlich beantworten zur derzeitigen Zeit, aber gibt es denn ein Licht am Ende des Tunnels?
Ah, für mich ist ganz schwer zu sagen. Also ich hätte vor einem Jahr noch gedacht, ach komm, kurz mal durchhalten und dann wird's wieder. Aber inzwischen bin ich mir nicht so sicher, ob es wirklich ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Also ich persönlich setze da eher auf die kleinen Veranstaltungen, die vielleicht nach wie vor möglich sein werden. Also ich bin jetzt ein bisschen umgeswitcht in meinen Gedanken, so ja wieder eher Clubmucken zu machen quasi. Und wenn sie Outdoor sind oder, also hoffentlich auch Indoor, weil ich liebe diese schmuddeligen kleinen Knuddelclubs. Wenn man das mal erlebt hat, das ist einfach, man möchte es nicht missen.
Ja, aber du bist demnächst wieder unterwegs, oder?
Das weiß ich nicht. Also ich bin unterwegs demnächst für ein Festival. Das hat aber eben nicht den Charakter, den es sonst hatte, ne? Also nicht so fettes Festival mit einer dicken Produktion dran. Das ist genau das, was ich nämlich bei Subway to Sally so genossen habe. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Geschäft. Und dann kommt endlich so eine große Band mit einer fetten Produktion, wo ein wahnsinnig tolles Team dahinter steht und wo ich nicht jede Kiste mitschleppen muss, sondern wo ich jemanden habe, der halt mich auf der Bühne betreut zum Beispiel, wo Leute dabei sind, die, gut, die hatte ich vorher auch, Leute, die für den Ton zum Beispiel verantwortlich sind, klar. Aber es hat schon mal noch eine andere Qualität, so eine große Produktion zu fahren. Und da war ich total dankbar, angekommen zu sein. Und jetzt ist das nicht mehr. Und ich bin demnächst zwar auf einem Festival, aber mit einer Aufzeichnung dessen, was ich mache. Und ich darf moderieren. Das darf ich dann live tatsächlich. Also ich darf mitmoderieren mit ganz tollen Kollegen und darf auch in einem Workshop meine E-Geigen vorstellen oder überhaupt das Thema E-Geige mal vorstellen, worauf ich natürlich fürchterlich scharf bin.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das müssen wir auch direkt hier dann nachher ein kleines bisschen vorholen. Das sind ja alles Themen, über die wir schon mal wunderbar ein bisschen teasern können. Ich durfte euch hier zu Hause besuchen und habe auch schon kurz deinen Mann kennengelernt und deinen Sohn. Schöne Grüße ins Nebenzimmer. Und wenn ich in meinen Vorbereitungen das richtig gelesen habe, dann ist es ja schon so, dass, also dein Mann ist kein Musiker oder zumindest kein Profimusiker, mehr weiß ich jetzt nicht. Der ist Softwareentwickler, richtig?
Genau.
Habe ich gut aufgepasst. Aber es ist schon so, dass die Liebe zur Musik der härteren Gangart euch verbindet?
Definitiv, ja.
Jetzt ist es aber auch so, dass dich als Metalhead abzustempeln auch mal wirklich zu kurz gegriffen war. Und deswegen würde ich gerne mal ein bisschen in deinen Werdegang reinschauen, weil da waren erstmal ganz, ganz andere Themen Thema. Was man erfährt ist, schon mal ganz eindeutig, dass du nämlich mit 6 Jahren, 1982, das erste Mal begonnen hast, Geige zu spielen. So ganz, ich nenne es mal ganz normal, an einer Musikschule.
Genau.
Die kleine Almut geht zur Musikschule und lernt Geige mit 6 Jahren.
Genau so.
Das war aber schon noch eigentlich als Hobby gemeint. Also tatsächlich.
Das kommt drauf an. Also das ist, meine Mutter hatte den Wunsch, dass wir halt alle was lernen. Also dass wir alle Instrumente lernen. Ich habe 3 Geschwister. Wir mussten da alle durch.
Und die haben auch alle Geige oder Streichinstrumente gespielt? Nee, um Gottes Willen.
Also das ist das Gute, dass wir uns da nicht in die Quere gekommen sind. Meine Mutter kommt vom Klavier, also sie spielt gern Klavier und singt gerne, allerdings hobbymäßig, aber in meiner Familie, also mütterlicherseits, ist schon der Wunsch zum Profimusiker irgendwie mitgeschwungen, will ich mal sagen, weil mein Onkel Dirigent war, professioneller Dirigent und ich denke mal, es war schon irgendwie eine heimliche Sehnsucht meiner Mutter, dass irgendjemand von uns schon in die Profiliga geht. Aber ich wurde jetzt nicht so getriezt, wie man das öfter mal hört, ne, so russische Schule oder so oder chinesische, wo man dann am Tag mit 6 Jahren schon seine 4 Stunden üben muss oder so. Also überhaupt nicht. Also meine Eltern haben mich da schon relativ gelassen. Zwar auch ab und zu mal schon ein bisschen gepusht, aber also ich war da eigentlich ziemlich frei mit meiner Entscheidung.
Das finde ich aber eine interessante Haltung von deiner Mutter, weil eine nicht unübliche Frage von mir in solchen Stellen ist oder später ist, wenn es dann um die professionelle Karriere geht, Mensch, dann irgendwann, wenn die Entscheidung kommt, ich will Profi werden, wie haben da deine Eltern reagiert? Du, jetzt willst du gar nichts Richtiges gelernt haben, aber das war dann ja schon im Sinne deiner Eltern oder deiner Mutter auf jeden Fall.
Jein.
Okay, dann müssen wir das gleich nochmal ein bisschen genauer beleuchten, ja. Aber da sind wir noch gar nicht so richtig, denn also du hast gerade schon gesagt, es war ein Teil des Lebens der kleinen Almut. Die große Elli kommt ja später. Und sicherlich, klar, viel Üben gehört dazu. Mir hat mal jemand gesagt, dass es keine mittelmäßigen GeigerInnen gibt. Also diese Person hat zu mir gesagt, man intoniert nicht richtig, das klingt irgendwie schräg. Und wenn man es schafft, wirklich gut zu intonieren, dann ist man schon so weit, dass man eigentlich schon eine gute Geigerin ist. Würdest du da mitgehen?
Prinzipiell schon, ja, könnte man so sagen. Also ich gehe auf alle Fälle damit mit, wenn jemand nicht intonieren kann, dann ist tatsächlich die Held, also ist es im Grunde schon verloren, will ich mal sagen. Und aber dadurch, dass ich ja jetzt außerhalb der Klassik das Ganze betrachte, bin ich da schon ein bisschen großzügiger. Also wenn man schafft, wenn man ein bisschen daneben liegt, hat das tatsächlich auch seinen Charme. Aber das grob daneben, sagen wir mal so, also da gehe ich dann völlig damit mit. Aber ob das jetzt einen schon qualifiziert zum guten Geiger, ich bin da der Ultra-Harderer mit mir selber auch. Finde mich selber nur mittelmäßig. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, eine voll die schlechte
Doch,
Werbung.
Doch, ich finde, nein, das kann man total sagen, finde ich. Es glaubt dir halt keiner, aber.
Nee, aber man hat ja so seine Vergleichsmomente, man weiß ja, wo es eigentlich hingeht. Und deswegen, also ich fühle mich selber jetzt nicht so wahnsinnig gut. Aber sagen wir mal so rum, ich habe mal für mich wahnsinnig wertvollen Spruch gehört von einem Lehrer, als ich das erste Mal angefangen hatte zu unterrichten. Habe ich selber aufgrund dessen, dass ich mich halt nicht fühle wie der super Geiger, deswegen habe ich eigentlich große Zweifel gehabt, ob ich jetzt die Richtige wäre, den Job zu übernehmen. Und er hat gesagt, weißt du was, jemand, der das werden soll, der wird das auch. Und dem kannst du nicht im Weg stehen. Der wird seinen Weg gehen. Und das fand ich sehr richtig und sehr treffend. Und das trifft auch auf mich sehr gut zu. Da kommen wir bestimmt auch später noch dazu. Vermute ich mal, ich will jetzt mal nichts vorgreifen.
Oh du, wir sind der Podcast des Vorgreifens. Aber ich versuche das halbwegs im Rahmen zu halten.
Ich versuche dich zu unterstützen.
Okay. Wann hast du denn begonnen zu klingen? Weißt
zu
du das
klingen?
Noch? Ja, also so gab es so ein, kann man sich das vorstellen? Gibt es so ein, natürlich, mir ist es klar, dass es nicht von Minute 1 auf Minute 2 geht, das ist natürlich irgendwie ein Prozess, aber gibt es so ein, ach krass, ich merke gerade, oder mein Publikum, ob es die Eltern sind oder so, oder mein Lehrer, meine Lehrerin, die spiegeln mir wieder, ey, es klingt. Also gibt es so ein, kannst du das so einordnen? Kannst du so sagen, oh, so mit 6 hast du angefangen, mit 9 oder keine Ahnung?
Ja, finde ich schon, kann man sagen. Also ja? Ich habe so das Gefühl gehabt, ab dem 4. Unterrichtsjahr. Also wo man so die ersten kleinen Konzertchen in der Hand hat, so einen ersten schönen Vivaldi oder so. Da hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich damit was anfangen, sagen wir es mal so.
Bei mir zu Hause spielt noch niemand Geige. Mhm. Und jetzt stelle ich mir gerade die ersten 4 Jahre des geigespielenden Kindes vor. Naja, das ist ein anderes Thema, da muss man durch.
Ja, da kann ich dazu sagen, meine Geschwister behaupten ja bis heute, es wäre nicht grausam gewesen. Aber ich habe da ganz andere Erinnerungen dran. Das nur mal so nebenbei bemerkt.
Du hast einfach sehr, sehr nette Geschwister.
Ja, genau. Wahrscheinlich war es kurz vor Weihnachten, die wollten irgendwelche Geschenke oder so.
Ah, du hast kleinere Geschwister, oder?
Nee, durchwachsen.
Okay, du bist irgendwo in der Mitte verortet.
Ich bin die zweite.
Mhm. Okay. Na gut, aber dann hast du ja immerhin noch 2 kleinere Geschwister. Ja. Ja gut, okay, da muss man sich schon mal ein bisschen gut Wetter machen bei der großen Schwester, das kann ich verstehen. Nein, die haben das ernst gemeint, ich bin mir ganz sicher.
Ja, genau.
Dann hast du, also das hast du, wie du gerade schon gesagt hast, du hast mit 10 angefangen, in den ersten Orchestern oder Ensembles zu spielen, auch im Rahmen der Musikschultätigkeit, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das kann sein, ja.
Oder früher? Oder Wikipedia sagt das jedenfalls.
Ja, dann wird's sein.
Also Wikipedia müssen wir heute noch ein bisschen auf die Prüfstelle stellen, aber das machen wir auch später. Interessant wird es jetzt erstmal, dass es bei dir laut eigener Aussage ganze 10 Jahre gedauert hat, nämlich bis du 16 warst, bis der dann doch tatsächliche Entschluss kam, doch, ich mache das beruflich, ich mache das jetzt richtig, ich will das studieren. Mhm. Woraufhin du auch nochmal die Musikschule gewechselt hast, du hast also noch dich dann angefangen intensiv auf dein Studium vorzubereiten, was ja sicherlich auch nötig ist. Und es war auch klar damals für dich, du willst klassische Geige studieren, du möchtest im Symphonieorchester spielen, du möchtest Konzertmeisterin werden. Mhm. Das ist jetzt für MusikerInnen in der klassischen Welt ja schon eigentlich relativ spät, hat man den Eindruck, mit 16 so eine Entscheidung zu treffen. Andererseits muss man auch sagen, wenn ein 16-jähriger Teenager die Berufsentscheidung fürs Leben weiß, ist das ja eigentlich unglaublich früh. Wie kam es zu diesem Entschluss mit 16? Was war da der Ausschlag?
Ich glaube, so einen richtigen Ausschlag gab es nicht wirklich. Oder vielleicht durch den einen Lehrer, das könnte sein. Also man muss dazu sagen, ich habe mich mein ganzes Leben lang irgendwie als Außenseiterin gefühlt, so in der normalen Welt, sage ich jetzt mal, und hatte meine Sachen. Also das eine war Zeichnen und Malen, das war mein großes Ding, und das andere war halt Geige spielen. Und beim Geige spielen wusste ich immer, naja, mittelmäßig. Und ich war jetzt auch nicht die so wahnsinnig viel geübt hat. Das Einzige, was, doch, jetzt weiß ich's, ich habe genau das. Das Einzige, was mir so richtig Spaß gemacht hat, war dann Ensemblespiel, Orchesterspiel. Und da habe ich gemerkt, okay, hier ist irgendwas, was ich den anderen voraus habe, wenn man das so sagen kann. Und zwar ging es da um Dinge wie Melodien vorhören, Phrasen zu Ende denken, also so wirklich tief musikalische Dinge. Da habe ich gemerkt, da ist irgendwas, wo ich ein Händchen dafür habe. Nicht dieses brav üben und abliefern, sondern eher das Intuitive.
Deswegen was ja unglaublich wertvoll ist, weil jeder, der Ensembles unterrichtet, leitet oder auch in denen spielt, weiß, dass das eine Sache ist, die nicht jedem so, auch nicht auch fitten Musikern und Musikerinnen nicht einfach mal so gegeben ist.
Das stimmt, ja. Mhm. Und das war auch der Wunsch, warum ich unbedingt Konzertmeister werden wollte. Ich wusste, ich bin jetzt nicht die beste Geigerin, aber ich kann halt die Kommunikation gut herstellen zwischen Dirigent und Orchester. Das fand ich furchtbar spannend. Ich konnte gut.
Liebe ZuhörerInnen, kurzer Exkurs, Konzertmeister oder Konzertmeisterin, das kennt man landläufig unter dem Begriff die erste Geige. Mhm. Das sind Geiger und Geigerinnen, die, wenn ich richtig informiert bin, im Orchester ganz, ganz, also vom Dirigenten aus ganz, ganz links sitzen, mhm, ne, also sozusagen die erste Geige spielende Person in der Geigengruppe,
genau,
und die Geigengruppe quasi leiten, also die so eine verbindende Funktion zwischen Dirigent und Geigen.
Nicht nur Geigengruppe, oder sondern Orchester. Nee, ganz im Orchester, das ist ja genau das Ding. Also das ist wie, du bist so das Zwischenglied zwischen Orchester und Dirigent. Damit bin ich auch später, glaube ich, im Studium öfter mal ein bisschen angeeckt. Ich habe es geschafft, da mal dann auch Konzertmeisterin zu werden im Studium.
Mehrfach.
Vom Hochschulorchester. Ja, kann sein.
Mehrfach. Du warst schon, also laut dem, was ich weiß, warst du auch schon in deinem ersten Studium, als es noch nicht
Konzertmeister war,
warst du auch schon Konzertmeisterin.
Ja, aber das ist halt, ja genau, aber das hat eine andere Qualität, sagen wir mal so. Also im richtigen Hochschulstudium Konzertmeisterin zu sein, müsste man ja eigentlich denken, das ist dann wirklich die allerbeste Geige oder einer, der am allerbesten spielen kann von den Leuten, war bei meinem Fall nicht so. Und trotzdem habe ich es geschafft, da hinzukommen. Und meine ganzen Kommilitonen haben sich, glaube ich, so ein bisschen am Kopf gekratzt, wie das sein kann. Aber es ging ja da um diese andere Qualität, um dieses Führen, auch Wollen und sich da, also da eben wohlfühlen in diesem Bereich.
Spannend. Jetzt habe ich mich nämlich auch wirklich gefragt, weil also es ist schon auffällig, dass dieser Begriff Konzertmeister kommt, mhm, häufig in deiner Vita vor. Also du wolltest es werden, du warst es sehr häufig. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, was eben jemanden dazu qualifiziert. Aber ich finde das sehr, mhm, interessant, weil damit hast du es ja eigentlich wunderbar und auch wirklich nachvollziehbar erklärt. Ich kann das, ja, das macht total Sinn. Du warst so ein bisschen der Drummer des Orchesters.
Ja, vielleicht kann man das so sagen.
Okay, gab es denn konkrete, also du hast gerade ganz kurz so den einen Geigenlehrer angesprochen, also gab es denn konkrete Personen, die das irgendwie noch beeinflusst haben, Vorbilder oder Menschen, wo du gesagt hast, ach guck mal, so kann das sein als Berufsmusikerin, dann mache ich das vielleicht auch? Oder gab es sowas, Menschen, die das beeinflusst haben?
Unbewusst mit Sicherheit. Also die von ihrer Seite aus unbewusst. Also mein erster Lehrer, der mich da voll auf eine gute Spur gebracht hat, das war einer, der war eben so ein intuitiver Musiker. Und ich kam von so einem richtigen Hardcore-Musikschullehrer, kam ich quasi zu dem. Auch über einen Umweg, also auch über das Orchester. Und der hat dann immer gesagt, weißt du was, die Töne sind längst da, ihr müsst sie nur vorhören. Und wenn ihr sie dann spielt, sind sie auf der Geige richtig. Und auf einmal konnte ich sauber spielen. Und der hat mich total fasziniert und war auch so ein richtig eine dufte Type. Also der hat selber im Orchester gespielt und ich mochte den unglaublich gern. Und irgendwann habe ich halt einen, weswegen das mit dem Berufswunsch dann ein bisschen realistischer wurde. Ich habe dann mir, ich glaube, Wettbewerbe angehört. Wie kam ich denn dahin eigentlich? Gute Frage. Entweder Wettbewerbe angehört oder in einem Orchester gespielt. Ich glaube, das war in irgendeinem Landesorchester, Landesjugendorchester oder so. Vielleicht habe ich die da gesehen. Vielleicht waren das da ein paar, da war eine Geigerin und ihre Schwester, zwei bildschöne Frauen, also damals schon voll die Models, groß, schön und haben extrem gut Geige gespielt. Und da gab es dann noch eine dritte und noch eine vierte und die waren alle so gut. Also die waren alle in meinen Augen besser als so der Durchschnitt halt von der Musikschule. Und die kamen alle von einem Lehrer, von einem bestimmten Lehrer. Und dann dachte ich so, okay, den muss ich haben, jetzt muss ich dahin. Und der hat mich tatsächlich auch genommen und hat mir dann so die ersten Tricks gezeigt sozusagen auf der Geige, die mich schon mal um einen ganzen Schwung nach vorn gebracht haben. Und ja, von da an ging es dann weiter. Also durch diese Klasse, glaube ich, bin ich drauf gekommen, dass ich das wirklich beruflich machen möchte, weil ich dachte, okay, alle denken, ich bin nicht so toll, aber ich möchte. Ihr könnt doch machen, was ihr wollt, ich will jetzt. Und dann habe ich halt versucht, mich da durchzukämpfen und dann von Lehrer zu Lehrer gehangelt im Grunde genommen.
von Lehrer zu Lehrer bis zum Professor, auf den müssen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber gab es denn in der Zeit, also oder gab es vorher jemals einen anderen Berufswunsch? Gab es eine Alternative? Hattest du mit vor 16 Ideen, was du werden wollen würdest?
Ja, mein Problem war eher, ich hatte zu viele Ideen. Das habe ich ja immer noch. Aber ich hatte im Abi auch überhaupt nicht verstanden, warum die anderen noch gar nicht wussten, was sie mal studieren wollen. Bei mir war es eher genau das Gegenteil. Und mein großer Berufswunsch war tatsächlich gewesen, Puppenspieler zu werden. Das war mein ganz großer Berufswunsch, ja. Riesenfan von den Muppets, von Jim Henson. Aber wir haben dann mal uns unterhalten mit Puppenspielern, welchen die so Puppentheater gemacht haben. Ich glaube, so Straßentheater war das. Und die haben davon abgeraten. Das eine war, meine Stimme war sehr schwach, weil also eigentlich im Grunde genommen auch Quatsch zum Nachhinein.
Du siehst mich gerade mit riesen Fragezeichen in den Augen,
was? Ja, aber das gibt auch eine Vorgeschichte. Also ich habe, als ich angefangen habe, Geige zu spielen, auch in einem kleinen Kinderchor gesungen, dem Spatzenchor, der auch zu DDR-Zeiten gar nicht mal so unbekannt war. Mit dem konnte man, also die haben auch so Kinderschallplatten eingesungen. Und irgendwann fiel der Lehrer, also dieser Leiterin, der Chorleiterin auf, dass es bei mir so rauscht, wenn ich singe. Und dann musste ich halt zum Stimmenarzt, das ganze Prozedere. Und da stellte sich raus, dass ich Knötchen auf den Stimmbändern habe. Und die Ärztin damals hat gesagt, also wenn das Kind weiter singt, dann kann sie als Erwachsene nicht mehr sprechen. Also raus aus dem Chor, wo ich sehr traurig drüber war. Aber dadurch hatte sich das so offensichtlich bei uns festgesetzt, das Mädchen hat Probleme mit der Stimme.
Ey, ist das nicht schlimm? Und total, weißt du was, mir ging es genauso. Also ich bin jetzt wirklich, unsere Stimmen will ich jetzt mal nicht vergleichen, aber tatsächlich hatte auch ich als Kind Knötchen auf den Stimmbändern und mir wurde auch immer gesagt, Junge, also du kannst ja viel, aber singen kannst du nicht. Und deswegen habe ich es auch nie gemacht.
Und ich bloß nicht schreien, ja, bloß nicht laut.
Das man sowieso nicht, nee, gut, das hat jetzt wahrscheinlich andere Hintergründe gehabt, dass man mir das gesagt hat, aber nee, tatsächlich, deswegen habe ich auch nie gesungen und dabei singe ich so gerne und aber immer noch nicht gut, weil ich es dann lange einfach verpasst habe, das irgendwie zu kultivieren. Mhm. Du ja nicht. Du hast das ja durchaus.
Ich habe es dann später, sehr viel später, vor kurzem erst angefangen zu kultivieren. Wo ich mich auch frage, warum? Es ist so schade drum. Ne? Also das eine war halt, wie gesagt, die Stimme und das andere war, die haben gesagt, damit kannst du kein Geld verdienen. Und mir ging es nie ums Geld verdienen, aber ich wollte zumindest wissen, dass ich irgendwie über die Runden kommen kann. Und das klang schon so, als würde man das nicht können. Also habe ich mir dann den Berufswunsch abgeschminkt, weil beim Orchester, bei der Geige gibt's ja die Möglichkeit, im Orchester angestellt zu sein und dann damit seine Brötchen zu verdienen. Und mein dritter Wunsch wäre noch gewesen, Malerin zu werden.
Du bist ja, das habe ich ehrlich gesagt sträflicherweise, ich habe es mehrfach gelesen, aber gar nicht großartig mal in schöne Fragen verpackt, aber du kannst ja tatsächlich total gut zeichnen. Du hast auch, du hast oder tust es immer noch Comics gezeichnet?
Ich habe mal eine Weile, ja, aber ich bin auch da eher so das Mittelmaß. Ich habe es unterrichtet, sagen wir mal so. Und habe versucht, mich damit mal ein bisschen näher zu beschäftigen, bis mir dann die super Profis über den Weg gelaufen sind und mir gezeigt haben, wie man es eigentlich macht. Also es war mal mein Zweitberuf, sagen wir es mal so. Also als ich noch versucht habe, irgendwie durchzukommen mit meinem Können, habe ich auch für die Zeitung gezeichnet zum Beispiel und solche Sachen gemacht.
Jetzt gibt's in deinem Leben, finde ich, so ein paar so Knackpunkte. Also okay, dieses mit 16... Ich mache das Ganze beruflich, ich studiere jetzt Geige. Das ist so ein Knackpunkt für mich und zu ein paar davon kommen wir gleich noch. Du hast dann, also du hast mit 16 diese Entscheidung getroffen, hast dann Abitur gemacht, das hast du mit 19 auch beendet und hast dann erstmal begonnen, in Berlin Musikwissenschaften zu studieren. Mhm. Da übrigens warst du auch schon einmal Konzertmeisterin im Uniorchester. Und das Studium hast du aber 3 Jahre später zugunsten eines Studiums der klassischen Geige in Rostock abgebrochen. Also das erste Studium nicht beendet, sondern bist dann an die Uni Rostock gewechselt. Und zwar zu deinem dann Professor in Rostock, Silvio Krause. Und ich habe dich mehrmals über ihn reden hören. Der scheint ja schon einen nicht unmaßgeblichen Einfluss auf dich gehabt zu haben. Wie ist denn das? Hast du dir, also bist du nach Rostock wegen Silvio Krause oder hast du den da in Rostock so bekommen oder wie hat das funktioniert?
Ja, jein und ja und nein.
So, dann ist alles beantwortet. Nächstes Thema. Erzähl mal.
Also um mal ganz vorne anzufangen, wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz die Mutter mit dem Berufswunsch. Meine Mutter ist doch diejenige, die sagt, oh, Geigerin werden, Vorsicht. Die hat nämlich gesagt, ja, wenn du das machen möchtest, das ist was sehr Unstetes, überleg dir, ob du nicht vorher noch was Vernünftiges machen möchtest. Tatsächlich auch. Also schon mit dem Gedanken, natürlich toll, wenn die Tochter das macht, aber sie soll auch abgesichert sein.
Habe ich sie doch erwischt.
Ja, genau. Ich meine, das macht ja Mütter sehr total schätzenswert. Ne?
Absolut. Ich kann das so nachvollziehen. Ja. Ich habe mein Leben lang als irgendwie in irgendwelchen Bezügen von der Musik gelebt, aber wenn jetzt meine Tochter zu mir ankäme und sagt, Papa, ich will Musikerin werden, würde ich auch denken, okay.
Genau. Ist so. Jedenfalls hat sie dann gesagt, warum machst du denn nicht eine Ausbildung zum Musikalienhändler? Dann dachte ich, okay, ist nicht unvernünftig, machen wir das. Aber mich hat keiner genommen. Die wussten erstens alle, die haben sofort gespürt, das Mädchen möchte Geige studieren. Und das zweite Ding ist, ich habe es nicht so mit Mathe. Das haben sie garantiert auch sofort gespürt. Und also das hat nicht geklappt und daraufhin war halt die Idee, naja, dann vielleicht erstmal was anderes studieren, damit ich noch was in der Hand habe. Und deswegen wurde es die Musikwissenschaft und ich tue ja so immer im Internet, als hätte ich total toll Musikwissenschaft studiert und schmücke mich damit. Weil ich hätte es tatsächlich von Herzen gerne und möchte es auch eigentlich immer noch. Aber der Knackpunkt war, in der Uni gab es ein Überhaus. Und in diesem Überhaus standen den ganzen Tag die Übezimmer frei. Also habe ich nichts anderes gemacht, als 8 Stunden am Tag mich in dieses Übezimmer einzuschließen, um mich auf mein Studium vorzubereiten. Also das war dann mein Musikwissenschaftsstudium. Ich bin dann zwar auch zum Orchester gegangen, habe da meine ganzen Buddies gehabt, mit denen Party gemacht. Aber im Grunde genommen habe ich nur Geige geübt die ganze Zeit, um die Aufnahmeprüfung zu schaffen. Und um zu Professor Krause zu kommen.
Ja, genau.
Was ich ja ganz wichtig finde. Es ist so, dass das eigentlich ein extrem toller Zufall gewesen ist. Es gibt nämlich in Berlin oder gab damals in Berlin einen Professor, der hieß Professor Scholz, Professor Werner Scholz.
Ich meine mich dunkel zu erinnern, irgendwo in der Recherche über dich ein Foto von beiden Professoren gemeinsam gesehen zu haben.
Das garantiert, das habe ich, glaube ich, auf meiner Homepage.
Vielleicht, ja, das kann sein.
Ja, also es war so, dass ich beschlossen habe, Geige zu studieren und für mich kam nur ein Professor in Frage und das war Professor Werner Scholz. Und ich habe mir seine Klasse angehört in der Hochschule, die machen ja Vortragsabende und ich dachte, ja, genau. Das möchte ich. So möchte ich klingen. Also es war alles sehr, was er unterrichtet hat, alles sehr feinsinnig, fand ich. Und ich habe bei ihm dann auch einen Meisterkurs gemacht. Alles noch so vor dem Studium, wo ich dachte, ich mache das mal. Oder war das vor dem Studium? Kriege ich jetzt gar nicht so zusammen. Auf alle Fälle, ich habe ihn auch mal näher kennengelernt. Aber die Initialzündung war, ich habe bei seiner Frau einen Termin gemacht, die auch Professorin ist, auch an der Hochschule, auch Geige. Ich weiß nur, dass sie mich da angemaunzt hat. Sie rufen um 17 Uhr an, der Professor schläft gerade, eine Unverschämtheit. Wo ich so, ich habe extra darauf geachtet, zu einer günstigen Zeit anzurufen, aber irgendwie, vielleicht war es Sonntag oder so. Jedenfalls habe ich dann gleich erstmal mir einen Anschiss abgeholt und dann hat er mir tatsächlich einen Termin gegeben, wo ich mich mal bei ihm vorstellen durfte. Und dann habe ich ihm vorgespielt, dann guckt er mich an und sagt, was willst du eigentlich bei mir? Warum bist du zu mir gekommen? Was möchtest du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß, ich bin jetzt nicht die beste Geigerin, aber ich würde wahnsinnig gerne in ihre Klasse kommen und ich würde gerne bei ihnen studieren, weil mir das extrem gefällt, was daraus kommt. Und dann hat er gesagt, naja, bei ihm ist er ist ein bisschen voll, hat eine ziemlich volle Klasse und ich soll doch erstmal zu seinem Sohn. Und habe bei seinem Sohn dann quasi, er hat dann seinen Sohn überredet, mich zu nehmen und der war definitiv nicht begeistert davon. Und naja, also bei mir stimmte handwerklich, also einiges nicht. Bei mir war wirklich so richtig so grundlegend viel zu tun, sagen wir mal so. Aber ich fand das ganz toll, dass der Professor nicht gesagt hat, geh weg, lern was Anständiges, sondern er hat gesagt, so geh mal zu meinem Sohn und sieh mal zu, der wird dir helfen, der wird dich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Und dieser Professor Scholz, der hatte in Berlin eine komplette Klasse und Rostock war mal ursprünglich die Außenstelle von dieser Berliner Hochschule, ich glaube zu DDR-Zeiten. Und daher hatte der Professor eine winzige Klasse von 7 Leuten noch in Rostock. Und ich bin dann zur Aufnahmeprüfung gegangen, habe dann natürlich, ich habe es in Berlin probiert. Und die Hochschule ist sehr überlaufen, muss man dazu sagen. Die ist also international sehr beliebt. Es war also sehr klar, dass es ziemlich sicher nicht klappen wird, weil einfach so wahnsinnig viele Leute sich bewerben. Es waren, glaube ich, 60 oder 90 Leute auf einen Platz oder so. Also es war wirklich wahnsinnig viel. Und dann bin ich auch in Rostock, nach Rostock gefahren, habe da auch die Aufnahmeprüfung gemacht und man durfte einen Wunschlehrer angeben bei seiner Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich natürlich Professor Scholz draufgeschrieben, bin dann zur Aufnahmeprüfung, habe dann vorgespielt und dann mitten in der Aufnahmeprüfung ging einer einfach raus. Und ich dachte, naja, ist ja freundlich, ich komme hier extra raus, extra hin. Ich bin zwar jetzt bloß der kleine Fuzzi hier, aber so viel Respekt, wenigstens mal da zu bleiben, hätte ich jetzt schon erwartet. Dann habe ich also zu Ende gespielt, gehe raus, dann steht dieser Mann draußen. Und dann erzählt er mir, ja, guten Tag, ich bin Professor Krause, bin ein ehemaliger Schüler von Professor Scholz, habe gelesen hier, du möchtest bei ihm gerne Unterricht haben. Und ich habe ihn mal angerufen, mal gefragt, wer bist du denn überhaupt? Und so entstand von meiner Seite aus zumindest eine große Liebe. Er hat gesagt, pass mal auf, Aufnahmeprüfung klappt jetzt noch nicht, also bestehen geht jetzt noch nicht. Aber du kannst dich in einem halben Jahr nochmal vorstellen. Wir können ja zusammen Unterricht machen. Und dann hat er mich tatsächlich genommen. Also er hat mich dann vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung. Und das war für mich genau das, was ich gebraucht habe. Es gibt ja, finde ich, immer so, man darf das ja, wir sind ja unter uns, ne?
Wir können
ja
sowas sagen.
Es gibt ja immer so zwei Arten von Professoren, finde ich, an der Hochschule. Die einen, die einen großen Namen haben, sich auch entsprechend nur die großen Namen holen und dann daraus dann noch so den quasi den Glitzer nach oben drauf machen. Und die anderen, die die Schwerstarbeit zu leisten haben, die quasi die kriegen, die gerade so die Aufnahmeprüfung geschafft haben und aus denen noch richtige Musiker machen müssen. Und ich war quasi Letzteres. Und mein Professor war genau der Richtige, der gesagt hat, komm, wir machen mal jetzt hier nicht an am Leben vorbei, sondern wir machen richtig anständigen Unterricht. Und bin ihm deswegen auch so tief dankbar, weil er mich einfach genommen hat, weil er sich die Mühe mit mir gemacht hat und weil wir uns auch super verstanden haben immer. Der hätte mich nie irgendwie reingerissen oder so. Es gibt ja auch Professoren, die nicht nett mit ihren Schülern umgehen oder zum Beispiel auch solche Sachen wie, die nehmen die Schüler dann raus aus dem Orchester, sagen, du darfst jetzt nicht Orchester spielen, du musst erstmal wahnsinnig gut werden. Und die lernen aber dann nie den wirklichen Bezug zu dem, was sie wahrscheinlich mal später machen, nämlich im Orchester sitzen. Und ich habe da so einige Profis erlebt, die damit so ihre Schwierigkeiten hatten. Meiner war also immer sehr, sehr erdverbunden quasi. Und was ich ihm auch sehr hoch anrechne, ist, er hat immer gesagt, mach was du willst, aber verzettel dich nicht. Und den Spruch habe ich immer noch total im Kopf, weil ich den als Professor, als Lehrer total super finde. Genau so. Mach, was du willst, geh deinen Weg, aber verzettel dich halt nicht.
Ist Professor Krause noch aktiv?
Ja.
Dann große Empfehlung, liebe GeigerInnenwelt da draußen. Und schöne Grüße an Professor Silvio Krause. Sie haben da was Gutes getan, ganz offensichtlich. Sag mal, ich habe ja gesagt, wir müssen Wikipedia ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Mhm. Ich möchte nämlich eine Info gerne mal nachprüfen. Also, laut Wikipedia hast du das Studium in Rostock 1998 begonnen.
Mhm.
Das stimmt so.
Mhm.
Und auch laut Wikipedia hast du es auch mit, zumindest in Teilbereichen, auf jeden Fall im Hauptfach, Bestnote beendet.
Mhm.
Und das 2010.
Mhm.
Das ist 12 Jahre später.
Wie geht das? Mit viel Geschummel. ja, wie geht das? Also ich habe, also der eigentliche Grund war gewesen, dass ich schon zu viel gearbeitet habe tatsächlich. Also nicht, dass ich zu faul gewesen wäre oder zu schlecht oder sowas.
Du hast wahnsinnig viel gespielt, ne? Du hast ja schon deine erste Band zum Beispiel in der Zeit, wenn ich
genau,
das richtig so.
Genau, das war das große Problem. Ich musste plötzlich Geld verdienen, musste sehen, wo ich bleibe. Ich habe eine Zeit lang BAföG gekriegt, aber es ist ein anderes Thema. Also ich musste Geld verdienen. So, und dann lief mir tatsächlich meine erste Band über den Weg, schon ziemlich am Anfang. Und dann war ich jedes Wochenende mucken. Ich war ständig weg für ein kleines Geld, so zusammengeleppert quasi. Und es gibt eine Regel, also dann kam dazu, muss ich sagen, man kann ja einmal ein Urlaubssemester beantragen und man kann, und bei uns wurde die Hochschule einmal umgezogen. Also die hat ein neues Gebäude bekommen. Und durch dieses Tohuwabohu, durch das Umziehen, konnten wir noch mal ein halbes Jahr rausschlagen. Also das eine Jahr habe ich auf die Art und Weise hingekriegt.
Das reicht aber noch nicht
das
für die Zwölf.
Genau. Und das Gute ist, solange man ein Nebenfach offen hat, so war die Regel damals zumindest, kann man das halt noch ein bisschen schieben. Und das habe ich dann halt quasi ausgereizt. Ich war dann mir auch gar nicht mehr so sicher, ob ich es wirklich noch beenden würde.
Weil du schon voll im Job warst.
Genau, aber ich glaube, ich habe sogar ziemlich schnell den Abschluss gespielt, aber die Nebenfächer nicht abgeschlossen. Ich hatte noch ewig Werkanalyse offen. Und das war für mich so ein Ding von, oh, so ein fettes Ding noch irgendwie abliefern. Oder auch Tonsatz. Ich war in Tonsatz nie so besonders gut. Also es hieß für mich eine Menge Arbeit investieren. Und ja, gerne, aber ich hatte einfach keine Zeit. Oder gefühlt keine Zeit. Ich habe damals schon unterrichtet, also auch Comiczeichnen unterrichtet. Habe halt ständig gemuckt. Und es ging halt nur darum, Kohle ranzuschaffen. Also nicht nur, also das Bandspielen war natürlich auch
das große Ding. Also ich finde, ein Studienabschluss nach 12 Jahren ist schon mal bemerkenswert, in zweierlei Hinsicht. Erst denkt man, oh, echt 12 Jahre fürs Studium, und andererseits muss ich jetzt eher sagen, du hast es dann ja doch nach 12 Jahren noch abgeschlossen. Also wobei es ja erstmal faktisch, könnte man auch sagen, und das passiert bestimmt nicht wenig Leuten, du warst voll im Job, du hast Geld verdient, du musstest Geld verdienen, du hast aber auch schon viel Musik gemacht und
ich hätte es nicht gebraucht.
Erstmal keinen gestört, wenn du es nicht gemacht hättest. Genau. Aber du wolltest es gerne abschließen und hast es auch noch gemacht. Und das auch zumindest die, die man erfährt, mit sehr guten Noten.
Ja, ich war da, ne, ich habe überlegt, mache ich es nicht. Aber mein Professor sagte dann auch, ja, mach es mal lieber, wenn du ein Diplom hast. Das ist auch für die Rentenkasse tatsächlich nicht uninteressant. Und ich wollte es einfach noch machen, weil das war so doof, so ein offenes Studium, wenn man es ja eigentlich
ich kann das total haben nachvollziehen.
Kann. Man ja, weiß ja auch nicht, wofür man es dann doch nochmal irgendwie braucht.
Oh, wer weiß, vielleicht rockst du es noch die nächsten 30, 40 Jahre und dann irgendwann wirst du nochmal Professorin mit deinem, wer weiß. Ne?
Nein, da brauche ich einen pädagogischen Abschluss.
Ach so, okay. Ja, das ist eine Ehrenprofessur.
Ja, genau.
Jetzt kommen wir langsam aber sicher wieder zu so einem, also ja, zu so einem Knackpunkt, die ich vorhin angesprochen habe, noch nicht so ganz, aber du hast während deines Studiums, wie gesagt, ja im Orchester der Hochschule in Rostock gespielt. Liebe Zuhörenden, Elli hat gerade mal das Fenster geschlossen, das wir natürlich die ganze Zeit offen haben, aber man hat so schön im Hintergrund, ihr habt es bestimmt gehört, die Vögelchen zwitschern hören und andere Nebengeräusche.
Aber es wird mir gerade kalt, sonst hätte ich es gerne offen gelassen.
Also, ihr seid uns nicht böse über die Geräusche und ich kann das total nachvollziehen mit der Temperatur. Bei welcher Frage war ich eigentlich? Ach ja, du hast im Orchester der Hochschule gespielt, hast aber in der Zeit auch schon 2 Ensembles gegründet. Und zwar zwei Ensembles, die jeweils in klassischer Besetzung, ich glaube als Orchester und einmal eher in Kammermusikbesetzung.
Ein Quartett, ja.
Genau, also in klassischen Besetzungen Rock- und Pop-Songs gecovert haben.
Ja.
Woher kam der Drive dazu? Weil, also ich stelle mir jetzt vor, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber ich stelle mir vor, du steckst in so einem Studium der, also du hast klassisch Geige gelernt, du steckst in einem Studium der klassischen Geige, da ist man doch umgeben von dieser Welt der ernsten Musik und also so, man erlebt diese ganzen Stücke, hat ja auch eine große Faszination mit Sicherheit, also man lernt diese Stücke kennen, man lernt die Komponisten kennen, die Professoren erzählen, also man ist in dieser Welt der ernsten Musik und dann gründest du 2 Ensembles, die Rock- und Pop-Songs covern.
Das ist eine sehr gute Frage. ich glaube, ich habe auf dem Weg irgendwann mal festgestellt, dass es die Klassik nicht mein Ziel ist. Also ich war vorher wirklich Feuer und Flamme für den Beruf und Klassik war, also die sogenannte Klassik, also die ernste Musik.
Die ernste Musik, genau, ja. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit dem Violinisten Kyrill Trussow geführt und da haben wir uns auch ein bisschen darüber ausgebreitet, was es nun eigentlich ist, weil Klassik ist eigentlich eine Epoche und ernste Musik ist irgendwie doof, weil ist ja nicht alles ernste Musik. Aber liebe Zuhörer, wir haben es auch schon mit Kyrill so gemacht, sowohl Klassik als auch ernste Musik. Ihr wisst alle, was gemeint ist, das lassen wir mal so gelten.
Genau. Also wie gesagt, es war vorher wirklich mit Feuer und Flamme mein Ding. Und diese ganze Ästhetik dahinter, das große Können der Komponisten, was eben nicht mal eben schnell zusammengebastelt ist, sondern wo richtig ordentlich Schmackes dahinter ist. Das war meine Welt, absolut. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, ich weiß, jeder Klassiker killt mich dafür, weil es mir auch öfter mal passiert, aber ich hatte das Gefühl, ich habe alles schon mal gesehen. Also ich hatte das Gefühl, alles zumindest schon mal angedacht zu haben und alles schon mal irgendwie wahrgenommen zu haben. Vielleicht kann man es so sagen. Selbstverständlich nicht in jeder Nuance und in jeder Tiefe, aber man hat zumindest alles schon mal angesehen, angeguckt. Und vielleicht durch meine erste Band oder sehr wahrscheinlich durch meine erste Band.
Die kam vorher?
Die war im Studium, kam die. Also vor dem Quartett oder so. Ich bin mit Zahlen überhaupt nicht gut. Also ich habe ein extrem schlechtes Gedächtnis. Ja,
aber das ist jetzt so eine Sache, die sich so ein bisschen ineinander verwischt. Also es kam jetzt nicht erstmal diese besagten Ensembles und dann irgendwann kam die Band Buff, sondern das war irgendwie so ein bisschen.
Ja, ich denke, es ist ein bisschen zeitgleich wahrscheinlich gekommen. Ja, also irgendwie habe ich gedacht, das ist eine Möglichkeit, nochmal was zu machen, was ich sehen möchte, was ich erfahren möchte. Ich habe auch nicht nach Arrangements geguckt im Internet, ob es was gibt, sondern habe alles selber rausgeschrieben. Ne? Genau. Ja.
Da habe ich auch an zweierlei Dinge gedacht, nämlich zum einen genau das, also was Eigenes draus machen und auch schon von vornherein so ein bisschen auch wieder dein Leadership-Gestus.
Ja, den kann ich nicht ablegen. Ne?
Also du hast das Ensemble gegründet, du hast die Arrangements geschrieben und dann passt das mit dem Knackpunkt aber doch ganz gut, weil der für mich eigentliche Knackpunkt, den ich so gefühlt habe, war diese Gründung deiner ersten Band. Aber das war dann ja alles in einem ähnlichen Zeitraum. Du hast dann nämlich auf einmal als erste Band eine Folkband gegründet oder mitbegründet.
Nee, gar nicht. Gar nicht mal. Also ich bin da rein gerutscht, sondern das war die Sache mit der Kohle. Ich brauchte dringend Geld und durch Zufall hat mir eine, die bei uns, ich glaube, Lehramt Geige studiert hat, also nicht also Instrumentalpädagogik oder Lehramt, also eins von beiden hat sie bei uns studiert, jedenfalls hatte sie eine Irish Folk Band und diese Band suchte dringend einen Ersatz, weil sie wegging. Im Nachhinein hatte sich rausgestellt, dass sie für ein halbes Jahr weg war. Ich glaube, in Irland war. Und sie wollten nur eigentlich für das halbe Jahr eine Vertretung haben. Und ich wusste aber nicht, dass sie wiederkommen wollte. Also wie auch immer. Jedenfalls, es war nachher die perfekte Konstellation von drei blonden Weibern, die Irish Folk gemacht haben, alle lange Haare. Und
wieso konnten das? Ich meine, so Irish Folk Fiddle ist ja mal ein ganz anderes Thema.
Ja, das Gute war, dass ich keine Ahnung hatte. Das war wirklich am Anfang. Ja, war das,
den Satz, den schreibe ich mir auf.
Das war tatsächlich sehr hilfreich. Also ich kam so mit von meinem hohen Klassiker Ross und habe gesagt so, ja, das kann ich ja leicht spielen. Und die anderen beiden waren jetzt auch nicht so die ultra traditionellen Freaks oder so, sondern was die Band ausgemacht hat, war, die beiden Mädels waren Schwestern oder sind Schwestern, haben die Band auch noch und haben halt Hammer-Whiskey-Stimmen. Die haben halt so rauchige Stimmen und sind halt blonde Mädels. Und
wollen wir kurz Werbung machen? Welche Band ist denn das?
Das Sally Gardens heißt die Band, aus Rostock.
So, liebes Publikum, falls ihr uns gerade zum Beispiel auf Spotify oder so hört, könnt ihr das direkt mal eingeben, mal gucken, ob ihr sie findet.
Also es war jedenfalls der totale Hammer-Zufall und wie gesagt, ich bin da reingesprungen, habe einfach die Melodien spielen können, schnell gelernt alles, weil das Zeug ja vom Fachlichen her nicht schwer zu lernen ist, erstmal so aus Klassikerperspektive. Und habe dann auch so ich musste dann plötzlich improvisieren und habe das dann auch irgendwie gemacht. Und das Schöne am Fokus, es muss halt nicht so ein wahnsinnig geniales Jazz-Solo sein, sondern es darf einfach am Anfang auch ein Crap-Geigen-Solo sein.
Du musst Druck machen, ne? Also ich stelle mir so vor, dass es so, da muss irgendwie viel passieren, da muss ein bisschen irgendwie Leben rüberkommen.
Aber so habe ich gar nicht mal gedacht, sondern ich habe einfach so versucht, einfach nur was zu spielen. Und als Klassiker lernst du das ja nie. Du bist ja so völlig verstellt mit diesen Dingen und ich habe einfach gemacht und je öfter ich es gemacht habe, desto mehr ging es auch. Und dann habe ich gleich am Anfang auch einen Spruch gedrückt gekriegt von irgendeinem Typen aus dem Publikum, der sagte, das ist ja aber kein Irish Folk. Und ich stand da mit meiner grässlichen Fender, entschuldige bitte, liebe Fender, ich habe hier so eine weiße Fender, die ist leider sehr grässlich im Klang, aber ich habe so einen super Tipps bekommen von meinen ganzen E-Geigen Buddies, wie ich die aufmöbeln kann.
Aber die hat so Strasssteine.
Ja, das ist meine Schuld. Die hat ursprünglich keine Strasssteine. Das ist halt meine Showgeige. Und jedenfalls, ich habe mit dieser schrecklichen Geige, also da war schon eigentlich sehr, sehr klar, dass das hier nichts Traditionelles wird, habe ich dann halt mit der Band gespielt und da irgendwie halt meinen Weg gemacht. So wirklich so Tür auf in den Irish Folk, ich probiere meine ersten Schritte und habe dann halt durch diese Band, durch das lange Spielen mit dieser Band und viele Rumtouren, habe ich viel gelernt über das Thema Irish Folk und bin dann erst dazu gekommen, was ist denn das eigentlich, was steht eigentlich dahinter, wie sollte es eigentlich klingen und eine Fender hat da nichts zu suchen und wie könnte ein Irish Folk Solo eigentlich klingen und so weiter oder eine Irish Folk Impro klingen.
Okay, das heißt in der Melange des Musikerinwerdens, die du jetzt bist, haben, wie es ja meistens so ist, offensichtlich lustige Zufälle ihre Rollen gespielt.
Ganz genau.
Ich habe eingangs gesagt, und deswegen haben wir angefangen, über deinen musikalischen Werdegang zu sprechen. Ich habe anfangs gesagt, dass es jetzt zu kurz gegriffen ist, dich einfach in die Metal-Ecke zu stellen, weil du spielst, also das schreibst du auch häufig, also du spielst auch, du beschäftigst dich viel mit Jazz, eben mit Folk, mit Rock, mit, wie spricht man es richtig aus, Klezmer, so solchen Sachen, aber eben auch mit Metal. Das kann man jetzt mal einfach mal nicht von der Hand weisen. Und es ging ja auch relativ schnell, dann irgendwann relativ schnell los mit Engagements in dem Bereich. Also ich glaube, dein erstes größeres Engagement im Bereich der härteren Musik war bei Asp, wenn ich das richtig erinnere, die ja nun schon recht ruppige Musik machen. Und es ging auch so weiter mit Haggard und den apokalyptischen Reitern und so weiter. Ich behaupte jetzt einfach mal, so eine Affinität zu dieser Form der Musik hast du vermutlich schon immer gehabt. Oder kam das auch, weil du es einfach gemacht hast?
Nee, ich bin eigentlich von Hause aus schon aus dieser Ecke. Also als ich so meine wilden Jahre hatte, die ich jetzt immer noch habe. Nein, also meine jugendlichen wilden Jahre hatte.
Die du ja immer noch hast.
Ja, also so ne, ich war genau im perfekten Alter, als die Wende kam. Also so richtig schön 14 und da kommt ja genau, ne, das war wirklich perfekt. Also ich war so richtig authentischer Punk damals. Und meine Freundin Gothic, so ein richtiger Goth. Und da diese Wurzeln, also gerade aus so einer Zeit, sowas wird man nie wieder los, glaube ich. Oder es spricht auch sehr viel für das, was man eigentlich in sich trägt. Und aus dem Punk wurde dann später Metal. Also ich habe total, also meine Lieblingsband war damals Iron Maiden. Also das heißt, ich liebe diese Band immer noch heiß und innig. Und ja, das ging dann halt weiter. Ich habe dann alles Mögliche gehört. Aber lustigerweise aufgrund des Geigenstudiums, wegen dem Geigenstudium habe ich das komplett abgestellt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss hier ganz viel lernen. Ich muss hier hinterherlaufen. Ich muss jetzt Repertoire fressen, sage ich mal. Und es hat, ist auch aufgegangen. Also ich habe das Gefühl, in der Klassik jetzt wirklich mein Grundwissen, mein Allgemeinwissen einfach zu haben. Also da schäme ich mich nicht. Das fehlt mir dann im Nachhinein tatsächlich dann bei solchen Sachen wie Ostrock und solche Sachen. Die habe ich dann halt deswegen nicht mitgenommen. Und ja, dann bin ich halt auf dem Gebiet ein bisschen blöd gewesen, sage ich jetzt mal.
Das wo auch im Ostrock, also in einem wesentlichen Stück oder einer wesentlichen Band des Ostrock spielt doch Geige ein ganz wesentliches. Also wenn ich an Fenster denke, da ist doch die Geige, also ich bitte dich. Nein, also ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden und ich kann nachvollziehen, was du sagst, aber ich finde das sehr interessant, dass das ging, weil ich kann mir, also vielleicht habe ich einfach nicht den Arsch, sowas so durchzuziehen dann, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich die Musik, die ich eigentlich so höre, dann wirklich willentlich, also wie gesagt, nachvollziehbar, und du sagst ja auch, es ist aufgegangen, dann so abstellen kann. Das finde ich schon irre.
Ich glaube, das ist das Alter. Ich staune immer wieder, was in diesem Alter alles möglich gewesen ist. Man ist da radikal in dem Alter, man macht da einfach. Und wie gesagt, im Nachhinein, oder fürs Klassische, für die klassische Ausbildung war es absolut richtig, war es absolut gut so.
Und aber würdest du auch sagen, dass deine klassische Ausbildung für das, was du jetzt machst, das Richtige war?
50-50 tatsächlich. Also auf der einen Seite bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die klassische Ausbildung habe. Auf der anderen Seite steht sie mir auch überall im Weg, tatsächlich. Also ich finde, es gibt tatsächlich kein richtig oder falsch in der Hinsicht.
Das finde ich sehr befreiend, diese Worte. Muss ich tatsächlich sagen. Zeit für eine kurze Unterbrechung, denn auch diese Folge freut sich über Unterstützung eines Supporters und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Die Rede ist von der E-Geige Novita 3.0 von Geva Strings, die, Überraschung, Überraschung, auch von Ellie gespielt wird. Ich will euch jetzt nicht mit allzu vielen technischen Details langweilen, die könnt ihr euch bei Interesse selbst auf gevastrings.com anschauen. Mal ganz abgesehen von den hochwertigen Materialien und Komponenten, die verbaut sind, finde ich einfach, dass sie mega cool aussieht. Also das Design ist wirklich top-notch und der Sound, naja, Ellie spielt sie auch. Übrigens spielt sie die fünfseitige Version, mit vier Saiten gibt's die Geige natürlich auch. Aber was für alle SpielerInnen zusätzlich interessant sein dürfte, sind zwei Dinge. Da ist zum einen der aktive Preamp, den es so bei den meisten anderen Geräten am Markt nicht gibt. Natürlich könnt ihr die Novita mit dem Preamp über einen Verstärker spielen, aber, und da wird's wirklich cool, ihr könnt auch direkt an die Geige einen Kopfhörer anschließen. Außerdem verfügt der Preamp über einen AUX-Eingang. Das heißt also, Audio-Player, also meinetwegen das Handy, an den AUX-Eingang anschließen, Kopfhörer auf und ihr könnt in aller Stille zu allen Orchestern, Ensembles und Bands spielen, die ihr wollt. Und wer jetzt Bedenken hat vor der Umstellung von der klassischen auf die E-Geige, dem ist mit diesem Instrument auch wirklich geholfen, denn die Maße entsprechen exakt denen einer klassischen Violine, das Gewicht kommt auch hin und es gibt einen Universaladapter für die Schulterstütze. Das heißt, ihr nehmt einfach eure gewohnte Schulterstütze von der Stradivari ab und könnt sie ohne Probleme mit der Novita 3.0 benutzen, während ihr entweder die eingespielte Musik und euer Spiel auf dem Kopfhörer habt oder mit eurer Band rockt, folkt oder sonst wie muckt. Das ist mal ein Paket. Den Link zur Novita packe ich euch natürlich in die Shownotes und da gibt's auch noch ein kleines Erklärvideo und mal schauen, ob ihr die Dame erkennt, die euch das Instrument dort vorstellt. Jetzt erklärt uns diese Dame erstmal, wie es eigentlich losging mit der Rockkarriere. Bleiben wir mal kurz bei den Bands, in denen du dann angefangen hast zu spielen. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, dein erstes Engagement. Also ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann in so einer gewissen Szene drin ist. Mhm. Ich habe schon mit Belustigung festgestellt, da können wir dann mal nach dem Interview drüber sprechen, das interessiert ja keinen. Aber viele der MusikerInnen, mit denen du schon gespielt hast, kenne ich auch. Man bewegt sich irgendwie mal kurz in der Musikszene und buff, kennt man sie, weil sie ist einfach nicht groß. Also du fängst an bei Asp, ja genau, ne? Du fängst an bei Asp zu spielen und dass es dann so losgeht, dass man die anderen Leute kennenlernt, dass man andere Bands kennenlernt, das kann ich verstehen. Aber wie ist es zu Asp gekommen?
Wie ist es zu Asp gekommen? Wieder durch einen total witzigen Zufall. Über diese Folkband tatsächlich. Die Sache war so, dass ich, diese Folkband war super und auch für diesen Moment extrem wichtig und wertvoll für mich. Und meine beiden Mädels schätze ich immer noch sehr. Auch die ehemalige Geigerin, das sind alles ganz dufte Menschen. aber mir fehlte eins, wir waren halt vom Niveau her extrem auseinander. Also ich meine jetzt Niveau, Ausbildungsniveau. Die beiden haben eben hobbymäßig Musik gemacht. Also stimmt auch nicht. Also sie haben es beruflich gemacht natürlich, aber aus einem anderen Umfeld raus, also aus einem anderen Antrieb raus. Sie haben einfach losgelegt und gemacht. Und auch sehr viel authentischer als ich, weil die eine hat mit einem Engländer zum Beispiel zusammengelebt, hatte deswegen den ganzen Background dazu und so weiter. Aber mir fehlte dadurch eine gewisse künstlerische Befriedigung und eine gewisse künstlerische Herausforderung. Die habe ich da einfach nicht gefunden, obwohl wir nur ein Trio waren. Hätte ich vielleicht da finden können, wer weiß. Aber ich hatte damals schon das Problem, mich freischwimmen zu müssen. Da ist wieder das Ding mit dem Leadership. Irgendwie ist das bei mir total drin. Und dann habe ich versucht, tatsächlich meine ersten Schritte in Richtung Solo versucht und wusste aber noch nicht so genau wie. Und dann kam mal irgendwann, wie das eigentlich immer bei jeder Band passiert, kommen immer mal ein paar Vögel, die sagen, ey, ich bringe euch groß raus. Irgendwelche Manager-Typen und so. Und dann war halt einer, der kam auf diese Art und Weise, meine Mädels gleich, ja, schönen Dank, auf Wiedersehen. Und ich wollte aber halt mehr. Und dann habe ich gesagt, naja, erzähl mal. Also du willst die Band, klar, aber die kriegst du nicht. Können wir irgendwie was machen? Und dann hat der so, wusste auch nicht so richtig, aber hat dann irgendwie so ein bisschen probiert. Und das Erste, was der machte, der versuchte mich zu verkaufen als Vorband mit einem Programm, was nicht existent war, mit einer Künstleridentität, die noch nicht existent war, hat er versucht mich zu verkaufen als Support für eine Band. Und diese Band nannte sich Chamber, wird sicherlich eingefleischten Musikern noch sehr ein Begriff sein. Und der damalige Geiger von Chamber, das ist Ralf. Ralf, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Es ist wirklich ein enger Kollege von mir. Aber wie es so ist, ne? Manchmal ist der Name einfach nicht da.
Lieber Ralf Hübner. Ach, ich wollte gerade sagen, lieber Ralf, bitte schreib deinen Nachnamen in die Kommentare. Aber jetzt haben wir es. Ralf Hübner.
Genau, also der gute Ralf. Ralf ist ein der ist mir in sehr Hinsicht ähnlich. Es ist auch ein klassisch studierter Geiger. Einer, der dann komplett auf das Rockbusiness umgestiegen ist und der auch E-Gitarre spielt und ist auch so wie ich so ein Leadership-Typ. Der ist der Konzertmeister von der Neuen Philharmonie Frankfurt. Das ist das Orchester, was jeden Popstar begleitet. Und da hat er so seine Fenster, wo er eben mal so richtig Soli abfeuern kann und so. Also jedenfalls Ralf, also ein von mir sehr hochgeschätzter Kollege, war damals der Geiger von Chamber. Und ich weiß noch, wir saßen irgendwie am Tisch mit dem Chef der Band mit Max Testori und dieser Typ, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, versuchte mich da halt als Support zu verkaufen und Max auch ganz kollegial, ja klar, können wir machen, irgendwie was. Aber das war alles so nicht Fisch, nicht Fleisch. Jedenfalls die Quintessenz war, dass Ralf Hübner mich dann plötzlich anrief. Und der sagte, du pass mal auf, ich bin der und der Typ. Ich müsste jetzt mit dem Arzt, also mit Chamber, müsste ich jetzt auf Tour fahren, aber ich kann nicht. Ich habe hier irgendwelche Verpflichtungen. Ich weiß, du machst auch sowas wie ich. Würdest du für mich den Job übernehmen? Und ich so, ja, klar, gerne. Und diese Tour war damals eine Freundschaftstour von Chamber und ASP. Im Grunde genommen war es so, dass der ASP der Band Chamber, also dem Max Testori, diese Tour geschenkt hat, weil der Max ursprünglich mal der Backgroundsänger von ASP bei ASP gewesen ist. Also so diese Verstrickungen. Und ich war damals durch diese Folkband natürlich ein bisschen folkig und davon war der ASP recht angetan, weil der auch so ein Folk-Fan ist. Und dann war ich halt beim ASP quasi, also man kann nicht sagen, ich war die Geige von ASP, weil der hatte ja nie eine Geige. Aber eben, wenn es um Geige ging, wenn es um Studioaufnahmen ging, wenn es auch mal, ich durfte auch mal als Gast hier und da auftreten bei seiner Rockshow. Und wir haben dann sehr viel später mal zusammen eine Band gegründet, sagen wir mal so. Also er hat ein Folk-Außenseitenprojekt gemacht, das nannte sich von Zaubererbrüdern.
Heißt das nicht sogar ASPs von Zaubererbrüdern?
Genau,
so, ASPs von Zaubererbrüdern. Ich habe es gelesen, aber nicht verstanden. Jetzt habe ich es verstanden.
Also es bezog sich auf die erste Platte, die hatte, die ist ja Zaubererbrüder. Und deswegen war die Band dann ASPs von Zaubererbrüdern. Und ja, das ist dann aber relativ schnell, hat er das leider wieder ad acta gelegt. Es hat er das ein bisschen umgewandelt. Es gibt das Herumor, das ist irgendwie sein daraus entstandenes anderes Folk-Seitenprojekt irgendwie. Aber seitdem bin ich nicht mehr dabei.
Liebe Zuhörerschaft, bitte seid nicht enttäuscht, wenn wir nicht jede von Ellis Stationen jetzt so beleuchten können. Weil ich denke mir, okay, ich habe schon gesagt.
Es wird lang.
Du bist dann, ja, das macht ja erstmal nichts. Aber es gibt so viel anderes Spannendes zu besprechen.
Ah, ja.
Also, da war der Einstieg in diese Welt der härteren Musik mit der Geige. Und dann ging es so weiter eben über verschiedene Stationen. Und ich würde gern langsam in die Jetztzeit kommen, nämlich über das oder zu dem, was du aktuell so machst. Bevor wir so richtig zu dem Thema kommen, möchte ich ganz kurz mal eine Sache ansprechen, über die ich nicht mit dir reden möchte. Es gibt nämlich ein Thema, von dem du selber sagst, dass du darauf zeitweise häufiger angesprochen wirst als auf die Musik. Und dieses Thema sind natürlich
meine Haare.
Und über die sprechen wir heute explizit nicht. Kleiner Service für unsere ZuhörerInnen. Elli hat sehr lange Haare. Wenn ihr darüber irgendwas wissen möchtet, dann geht auf ihre Website, die verlinke ich euch in den Shownotes. Und da hat sie einen eigenen FAQ-Bereich eingerichtet, in dem es ausschließlich um ihre Haare geht. Dann müsst ihr sie damit nämlich nicht mehr nerven und ich auch nicht. So, genug von dem Thema, das legen wir beiseite. Kommen wir mal zu den Sachen, die aktuell bei dir so passieren. Klar, du machst einen Haufen Studio- und Live-Jobs für verschiedene KünstlerInnen, ich habe es schon gesagt. Aber ich würde jetzt aus meiner Sicht deine Hauptaktivitäten auf drei zusammenfassen. Du darfst mich gerne korrigieren. Das wären aus meiner Sicht deine Tätigkeit bei Subway to Sally, dein eigenes Projekt Ally the Fiddle und dein Unterricht. Soweit d'accord?
Ja, würde ich mitgehen, ja.
Okay, und das sind drei Sachen, über die wir natürlich unbedingt sprechen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder anderen ZuhörerInnen da auf ein bestimmtes Thema ganz besonders warten, aber
ich muss ja noch kurz warten.
Ich würde mich nämlich gerne als erstes mal über deinen Unterricht unterhalten. Also, als ich mich ein bisschen mit dem Thema Unterricht bei dir beschäftigt habe, bin ich über eine Sache gestolpert, die fand ich total lustig erstmal. Also man kann sagen, also du unterrichtest, du gibst Privatunterricht, das machst du derzeit vermutlich überwiegend online und bist auch, das habe ich nämlich deiner Homepage ziemlich gut ausgebucht. Das heißt, im Moment nimmst du keine regelmäßigen SchülerInnen mehr an. Wenn ihr also möchtet, schreibt halt eine E-Mail, geht halt erstmal nicht, aber vielleicht kommt ihr auf eine Warteliste. Aber du bist das Dozentin an der, Achtung, Wacken Metal Academy. Und ich muss echt sagen, ich musste erstmal ein bisschen schmunzeln und musste erstmal nachlesen, was es ist und was erstmal klingt wie ein Fun-Event auf einem sehr großen Metal-Festival in Schleswig-Holstein. Das entpuppt sich, wenn man sich näher beleuchtet, mal als ganz ernst gemeinte Kooperation zwischen der Wacken Foundation und der Hamburg School of Music. Also ich habe mir zum Beispiel mal den DozentInnen-Katalog da angeschaut, in dem du ja auch drin stehst und da sind absolut hochkarätige Leute dabei. Auch der Leiter der Academy ist ein sehr, sehr bekannter deutscher Schlagzeuger und Musikschulleiter, Helge Zumdick. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Was ist da los? Was ist das?
Was ist das? Also ich muss sagen, ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich es machen darf, weil es ist genau mein Baby, wenn man das so sagen kann. Ja, was ist da los? Also Es ist der Wunsch entstanden, neben der Hamburg School of Music, die ja schon wahnsinnig toll ist mit Berufsausbildung außerhalb der Klassik, ein Metal-Pendant zu setzen, wenn man es vielleicht so sagen will. Oder vielleicht kann man auch so ausholen, wenn man versucht, irgendwas anderes zu studieren als Klassik, ist es in Deutschland meines Erachtens nicht so einfach. Man kann zwar natürlich sowas wie Jazzgesang gibt es zum Beispiel überall, aber wo kann man denn mal richtig Rock- und Metal-Gesang lernen? Vielleicht bin ich da auch nicht so ganz im Bilde, kann natürlich durchaus sein, aber ich kann mich erinnern, dass ich, als ich versucht habe, Jazzgeige zu studieren, also das wollte ich gerne nach dem klassischen Studium ranhängen, weil ich das Gefühl hatte, dazu muss ich noch ganz kurz einen Seitenhieb austeilen, dieser Ralf Hübner, der hat mich nämlich auch engagiert für sein anderes Projekt, wo wir alles spielen, also wo es von Jazz über Evergreens und sonst wohin geht. Und das ist eine sehr, für mich sehr anspruchsvolle Band, an der man unglaublich viel lernt. Und da bin ich leider nur sein Sub. Also ich darf nur mal ab und zu reinspringen, aber es ist für mich eine große Schule. Und ich habe mich dann immer als so ein pseudo-schlechter Jazzer gefühlt und habe gedacht, ey, komm, jetzt lernen wir es mal anständig. Und das war in Deutschland fast nicht möglich. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Jazz zu studieren, also nicht falsch verstehen, aber das hat halt nicht die Couleur, wie ich sie mir vorgestellt habe, sagen wir mal so. Ich wollte wie im klassischen Studium so ein richtig traditionelles Studium haben, wo ich von der Pike auf lerne, was ist Jazz, wie geht das alles und so. Und so wie ich das verstanden habe, geht das nicht wirklich in Deutschland. Also nicht auf der Geige.
Ja, man muss auch vielleicht auch nochmal zu deinen ersten Sätzen ergänzend dazu sagen, selbstverständlich kann man in Deutschland beispielsweise Metal-Gesang erlernen, aber du redest jetzt von einer anerkannten Ausbildung.
Die genau,
auch
als Berufsausbildung. Solche,
genau, direkt. Berufsausbildung. Richtig. Ne? Also wir reden jetzt nicht davon, dass es hier keine tollen LehrerInnen für richtig. Metal-Gesang gibt, aber es geht um die staatliche berufliche Anerkennung des Ganzen.
Genau, gut, dass du es einwirfst, richtig. Genau, und da geht's eben, bei allem anderen ist es nicht anders. Also irgendwie Rockgeige zu lernen ist ja schon mal so eine Sache, die gibt's hier eigentlich überhaupt nicht. Es sei denn, man hat halt das Glück, irgendwo Privatunterricht zu kriegen. Also meine Erfahrung war wirklich, die Leute sind immer ganz schön aus den Latschen gekippt, wenn ich gesagt habe, ja, kannst du bei mir lernen. Und ich glaube, so diese Spezialrichtung, Spezialisierung eben auf Metal als Berufsausbildung vor allen Dingen, meines Erachtens gibt es das gar nicht bei uns in Deutschland. Und es gibt in Wacken das Wacken Music Camp. Das ist, spricht junge Leute an von, ich glaube, eigentlich 14 bis 17. Und in diesem Wackencamp dürfen die sich komplett austoben, komplett ausleben. Also da werden Bands zusammengestellt von Leuten, die sich halt nicht kennen. Und die sind angehalten, eigene Songs zu schreiben. Das Coole ist halt, wir dürfen eigentlich gar nicht groß als Lehrer auftreten, sondern wir sind wirklich die Coaches. Und wir lassen die Kinder oder die Jugendlichen, Kinder sind eigentlich falsch, wir lassen die Jugendlichen da komplett ihr eigenes Ding machen. Und wir führen sie quasi nur ein bisschen in eine gewisse Richtung oder geben Anstöße. Ich habe auch erlebt, ich habe zum Beispiel mit einer Band versucht, Songtexte zu diskutieren. Am Ende haben sie nicht ein bisschen von mir angenommen. Aber es ist auch völlig okay. Darum geht's in diesem Ding, in diesem Camp.
Besser, als wenn du den Songtext eigentlich geschrieben hättest.
Ja, genau. Also sie waren der Meinung, das soll so. Und der hatte jetzt auch in diesem musikalischen, also in dieser, was sie sich vorgestellt hatten, hatte der halt auch jetzt nicht so das Gewicht gehabt oder wie auch immer. Also es steht denen frei, das halt zu machen. Und ich bin jedes Mal völlig überrascht, was da rauskommt, also völlig beeindruckt, was da rauskommt, was so junge Leute schon in sich tragen. Und wir machen nichts kaputt, sondern wir helfen ihnen quasi, das rauszulassen. Und ich vermute, dass das der Ansatz war, also ich lasse mich da gerne korrigieren von Helge.
Um diese Metal. Naja, also ich habe mich gefragt, deswegen, also mich würde wirklich interessieren, was da konkret passiert, weil ich habe zum Beispiel, also ich habe mich erstmal gefragt, warum braucht man das? Mhm. Ich finde deine Erklärung durchaus schlüssig, wobei ich eben auch Metal-Musiker kenne, die studiert haben. Also als Beispiel, wir hatten, ich glaube, vor 2 Folgen war es oder vor 3 Folgen oder, ne, jetzt wenn du rauskommst, wahrscheinlich vor 4 Folgen. Tobias Derer, liebe Leute, Folge 9, hört euch gerne nochmal an. Tobias ist also Tobias Schlagzeuger, Metal-Schlagzeuger, und der hat an der Pop-Akademie in Hamburg, in Mannheim studiert, Entschuldigung, wo er jetzt auch echt wenig Berührung mit Metal hatte, aber da hat er seine berufliche Ausbildung gemacht, aber er ist immer Metaler gewesen. So. Mhm. Und das war für mich so ein bisschen der Punkt, weil ich habe mir zum Beispiel auch, ich habe mir so einen Fernsehbeitrag zur Wacken Metal Academy angeschaut, und ich fand das Konzept von vornherein erstmal ganz cool, und wie gesagt, ich fand die Personalliste da Wahnsinn. Mhm. Und dann habe ich in diesem Beitrag gesehen, also ich habe mich gefragt, brauchen Leute, die Metal machen wollen, wirklich Unterricht darin, wie man sich zu Metal bewegt?
Das ist eine gute Frage. Also
Oder anders gefragt, kann ich wirklich lernen, Metaler zu werden, oder bin ich das nicht eigentlich und lerne
dann? Ja, davon gehen wir ja aus. Also ich gehe davon aus, dass zu mir Leute kommen, die vom Herzen her irgendwie Metaler sind. Also natürlich nicht, dass jemand jetzt, der am liebsten Schlagerpop hört, jetzt plötzlich bei mir Metaler werden möchte. Ich gehe davon aus, dass ich aus den Leuten quasi die Tools in die Hand gebe, um ein Metal-Geiger zu werden, zum Beispiel. Metal-Geiger in dem Sinne gibt's ja auch wenig, gerade bei uns in Deutschland. Also ich habe jetzt mal so ein Türchen öffnen können, sage ich jetzt mal, in die USA, und habe mal geguckt, was da los ist. Da hat Metal und Rock gerade mit der Geige eine ganz andere Verbindung, einen ganz anderen, die stehen da ganz anders da als wir. Und bei uns fehlt es total, finde ich. Ich denke mal, der Ansatz ist jetzt nicht, dass wir uns jetzt hinstellen und einfach Thrash-Metal spielen. Also sprich, oder was ich jetzt, stupide Quinten zu schubsen oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt der Ansatz dieser Hochschule, sondern im Gegenteil. Wenn man Metal mal genau betrachtet, hat es ja unglaublich viele Spielarten. Und es gibt Spielarten, da mache ich jetzt mal so einen kleinen Blick in meine eigene Band. Es gibt ja so, ich sag mal, ein bisschen intellektuellere Spielarten oder verkopftere Spielarten. Es gibt ja Jazz Metal, es gibt Progressive Metal, und es gibt da Zeug, wo ich sage, ja, geil, Wahnsinn. Und damit man das mal machen kann, also dass man das bedienen kann, dass man da auch das Know-how hat und die Skills dafür hat, das lernt man dann halt bei uns. Der eine Gitarrist zum Beispiel, zwei von denen, ich glaube, der Ruben ist auch an der Akademie. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich mische natürlich auch die Hamburg School of Music ein bisschen durcheinander, weil das eben weil es so eng miteinander verbunden ist. Kann sein, dass ich jetzt personell da vielleicht mal ein bisschen ins Schlingern gerate, aber Robert Clavon ist ja der Lead-Gitarrist meiner Band. Und ich weiß ja, was dieser Mensch drauf hat. Ich weiß auch, wie er im Tourbus sitzt und übt, wo andere Leute, was ich hier, oder einfach vor sich hin klimpert, während andere Leute schlafen. Ich weiß, was dieser Mensch für ein unglaubliches Wissen hat und ein unglaubliches Können hat. Und wenn der Soli spielt, da schlackert jeder Mensch mit den Ohren. Und das, denke ich, ist die Wacken Metal Academy, dass man das vermittelt, die Basics dafür, wo man da hinkommt. Und im Idealfall natürlich jemanden dazu befähigt, genau das zu können. Also mein Ideal wäre zum Beispiel, du kennst ja wahrscheinlich Steve Vai, oder viele von euch kennen ja wahrscheinlich Steve Vai, und ist für mich ein ganz, ganz großartiges Vorbild. Ich möchte ganz gerne lauter Steve Vais auf der Geige ausbilden, im Grunde genommen. Und dazu braucht man eine Wacken Metal Academy, auf alle Fälle.
Okay, da bin ich gespannt. Also die gibt's ja noch nicht so lange, ne?
Die ist relativ. Die ist ganz frisch, ja, seit Oktober erst.
Mhm. Ja, genau. Also seit Oktober 2020, ihr Lieben. Das Ganze wurde jetzt auch nicht zu den günstigsten Zeiten für den Musikschulbetrieb gegründet. Also in dem Sinne wünsche ich der Wacken Metal Academy alles Gute und hoffe, dass ich hier in zeitnah mal irgendwann im Podcast dann den ersten oder die ersten Metal Stars aus der Schülerschaft dieser Schule interviewen kann. Wir müssen natürlich unbedingt, wenn es um deine drei wesentlichen Betätigungsfelder geht, aufs bekannteste Standbein sozusagen kommen. Mhm. Und das ist zweifelsohne Subway to Sally. Mhm. Du bist, also du spielst da ja seit 2016, bist damals aber erstmal nur als Vertretung für Silke Volland, die besser bekannt ist als Frau Schmidt, eingestiegen, die dich meines Wissens auch selber sozusagen angeworben hat. Also sie hat dich gefragt. Und dann hast du eine Weile für sie als Sub gespielt, und dann hat sie irgendwann ihren endgültigen Ausstieg erklärt, und damit warst du dann fest in der Band. Also das war dann sozusagen dein endgültiger Einstieg in die Band. Als sie dich damals gefragt hat, ob du das machen würdest, wie war das? War das mehr so ein, ja klar, Silke, mache ich gerne für dich, oder war das so ein, yes, Subway to Sally?
Ja, letzteres. Man muss ja dazu sagen, ich bin ja seit über 20 Jahren in dieser Szene drinne, wie du schon gesagt hast, aber halt immer irgendwie als hier ein Gast, da ein Gast, nirgendwo fest drinne. Jeder kennt mich im Grunde genommen, also ist jetzt auch ein bisschen sehr hoch gegriffen.
Aber wie ich schon gesagt habe, die Szene ist nicht groß und wenn man dann irgendwann mal eine Weile unterwegs ist, mit Sicherheit. Ne?
Bekannt also wie ein bunter Hund, sage ich immer, genau. Und dann kommt aber eine gestandene Band. Also das große Problem ist ja, du kommst ja nirgends rein. Du kannst gut sein, wie du willst, aber jede Band hat ja ihren Geiger oder ihre Geigerin. Und es ist egal, wie gut oder schlecht oder wie auch immer. Da geht's ja gar nicht so um so sehr um tonische Qualität, sondern um Authentizität und auch um Identität. Und es gibt ein paar Geiger bei uns in Deutschland, die sind fachlich jetzt vielleicht nicht die Besten sind, aber die Typen und die gehören genau dahin.
Also ich kann mal sagen, ich kann Geiger und Geigerinnen überhaupt nicht beurteilen. Ich kann natürlich beurteilen, ob jemand einen total falschen Ton spielt, aber im Großen und Ganzen kann ich die überhaupt nicht beurteilen. Aber der erste Rockgeiger, den ich mal in einer Rockband live habe spielen sehen, das war Rico Schwips von der letzten Instanz, mit dem du ja auch schon zusammen gespielt hast. Und also den habe ich schon sehr häufig gesehen, weil ich mal in einer Support-Band für sie gespielt habe und ich habe keine Ahnung, wie Rico, also er ist bestimmt gut, ich kann es nicht beurteilen, ich habe keine Ahnung, wie Rico spielt, aber wenn der auf der Bühne da barfuß tanzt und ich weiß überhaupt nicht, wie er da bei Geige spielt übrigens, ich kann mir auch wirklich niemanden anders da an der Stelle vorstellen. Ist genau so ein Typ.
Ganz genau, Schwips ist Schwips. Und Tobi Heindl ist Tobi Heindl oder Vogelfrei haben zum Beispiel auch einen Geiger, den ich jetzt kennengelernt habe. Das ist halt der Alexander. Das geht gar nicht anders. Und da kommt man überhaupt nicht rein, wie gesagt. Also da beziehungsweise man muss eben, wie gesagt, Glück haben. Ich hatte ja das Glück, dann bei Schandmaul mal einzuspringen.
Was du ja immer noch gelegentlich tust, ne?
Ja, genau. Genau da ist der Knackpunkt. Es müssen immer so diese Einspringpunkte kommen quasi. Und ich habe da 20 Jahre lang drauf gewartet.
Und dann kommt die Frage.
Und dann kommt Subway to Sally. Und da habe ich gedacht, ja, was will ich mehr? Genau das möchte ich.
Na, man kann ja mal neidlos sagen, also ich hab neulich ein Interview mit Erik Fisch gesehen, wo er sich schwer dagegen verwehrt hat, jetzt als Mittelalter-Rockband bezeichnet zu werden, weil auf der aktuellen Platte, hier hörst du da immer Mittelalter, aber man kann ja zum Beispiel mal sagen, Subway to Sally hat dieses Genre maßgeblich in Deutschland mit begründet. Mhm. Also die sind ja wirklich Wegbereiter für gewisse Bewegungen und Dinge in Deutschland gewesen und immer noch. Also das ist jetzt mal echt gestandene Band ist mal großgeschrieben in dem Fall.
Mhm. Ich bin auch sehr dankbar, also ich gehe da mit Erik total mit. Also ich bin auch sehr dankbar, dass sie jetzt nicht mehr so so krass Mittelalter machen, weil das auch nicht so ganz mein Ding ist. Aber ich finde gerade die neue Platte oder die letzten neuen Platten finde ich unglaublich gut und unglaublich reizvoll. Also ich bin da reingekommen in diese Band, nicht nur, dass es eine tolle Band ist, sondern dass auch die Musik sich dahin entwickelt hat, dass ich mich da pudelwohl fühle.
Hast du da Anteil dran?
An den letzten noch nicht, nee, da war ich noch zu frisch. Aber ich bin eingeladen, sage ich jetzt mal, mich an der nächsten zu beteiligen, was jetzt aufgrund von Corona leider noch nicht so geklappt hat, aufgrund meines Zeitmangels.
Wie ist das, bei einer Band einzusteigen, die es zum Zeitpunkt deines Einstiegs seit 26 Jahren gibt? Wie lange ist man da noch Gastmusikerin?
Ich war nicht lange Gastmusikerin, glaube ich. Also das, ich glaube, das hängt mehr damit zusammen, wie die Menschen sind. Und wie weit man selber ist. Ich bin ja jetzt auch kein 20-jähriger Hüpfer mehr, sondern habe ja auch so meine Jährchen auf dem Buckel. Und ich bin auch mit einer Band unterwegs gewesen in meinem Leben, die hat mich wirklich mit allen Wassern gewaschen. Also mir kann nichts mehr.
Okay, wir wollen mal nicht verraten, welche Band das ist. Ich kann mich an ein anderes Interview von dir erinnern, wo du etwas sowas sagst. Also es geht ich habe bei vielen, vielen Bands gespielt. Und also der Satz ist, ich paraphrasiere, bis auf eine Band waren das alles ganz tolle Leute. So ungefähr sowas sagst du da. Wir wollen gar nicht wissen, wer das ist. Doch, wir wollen natürlich wissen, wer das ist. Aber,
ja, natürlich, aber ich versuche immer freundlich zu bleiben.
Nein, das machen wir.
Und korrekt zu bleiben.
Das machen wir auch so. Liebe ZuhörerInnen, Elli erzählt mir das nachher, wenn das Mikro aus ist. Und ihr dürft mich anmailen, ob ich es euch verrate. Ich verrate es euch natürlich nicht, aber meldet mich trotzdem an. Aber mal im Ernst, also ich meine 2016, du steigst da ein, sicherlich hast du die auch alle nicht zum allerersten Mal gesehen, weil du schon lange in der Szene bist, aber trotzdem seit 26 Jahren und ich glaube, sie war ja auch wirklich Gründungsmitglied von Anfang an dabei, also Silke Volland ist dann mal eine Zeit lang raus, dann irgendwann endgültig raus, auch auf eigenen Wunsch meines Wissens und dann stehst du da, bist sogar erstmal nominell der Sub, also vertritt sie und dann auf einmal heißt es, tada, man findet, man muss es wirklich nur kurz googeln, man findet ohne Ende Pressemeldungen in der einschlägigen Szenepresse. Mhm. Elli Storch ist die Neue und Frau Schmidt ist raus und so. Also es ist auch wirklich breitgetreten worden in der Szene. Mhm. So, dann warst du auf einmal die Neue. Wie war das in der Band?
In der Band war das super. Die fanden das prima, sage ich jetzt mal. Weil Silke sich halt selber entschieden hat, weil Frau Schmidt gesagt hat, sie möchte nicht mehr. Und also sie hatte gesundheitliche Probleme. Und ich will jetzt nicht so weit da rein, weil das ist natürlich ihre private Geschichte. Aber es ist natürlich für eine Band dann auch leichter zu wissen, jetzt ist jemand da, der hat diese Probleme nicht. Der quält sich nicht, quasi jetzt mit uns auf Tour zu gehen, sondern hier ist jemand mit Enthusiasmus und vor allen Dingen, wenn man neu dazu kommt, gerade nach 26 Jahren, bringt man ja auch neuen frischen Wind mit rein. Und das wurde glücklicherweise sehr positiv aufgenommen von der Band. Und wir sind eben menschlich. Ich kannte sie tatsächlich kaum vorher. Ich kannte eigentlich nur Erik ein bisschen. Und hat mich mal, ich hoffe, du hörst gerade zu, Erik. Wir haben uns
natürlich,
mal auf.
Natürlich, hallo.
Ja, selbstverständlich, ja. Wir haben uns mal, war das Schlosshof-Festival oder so? Da waren wir mit Asp dort gewesen. Oder mit den Zaubererbrüdern und da saß Erik da. Und ich bin an ihm vorbei und er sagt, hallo Elli. Und ich habe mich so, ja, hallo Erik. Und ich habe nicht gegrüßt, weil ich dachte, er könnte mich nicht kennen. Also es war wirklich keine Respektlosigkeit, sondern ich dachte...
Umgekehrt.
Ja, genau. Ich bin so ein kleiner Vogel, der würde mich gar nicht kennen und wollte ihm da gar nicht auf den Kranz gehen. Das finde ich im Nachhinein sehr lustig. Also ich kannte die Jungs nicht wirklich gut. Also bis gar nicht. Und als dann Silke gesagt hat oder gefragt hat, ob ich das für sie machen könnte, sie sagte ja, sie kannte mich ja vom Arbeiten, übrigens mit Rico Schwips, weil wir mit der letzten Instanz halt auf Akustiktour waren.
Ach genau, stimmt, das waren ja da das Akustiktour, da habt ihr mit Benny Cellini und Rico Schwips, da hast du Bratsche gespielt, glaube ich, oder?
Ja, einmal Bratsche, einmal Geige, genau. Ja, und also eine Tour, das waren ja zwei Touren, glaube ich, zwei oder drei.
Und da war Frau Schmidt.
Da war sie, dabei. Genau.
Alles klar.
Genau. Und da haben wir uns quasi lieben gelernt und sie wusste dann, wie ich arbeite, was ich für ein Typ bin. Deswegen hat sie gleich gesagt, also du, dich könnte ich mir vorstellen. Und genau, das war nämlich das Ding. Ich komme da rein in den Proberaum, das war gleich so, ja, es passt. Die sind alles Potsdamer, ich eine alte Bulette. Es war also so vom Menschlichen her gleich so ein, ja, das passt mit uns.
Ja, ist ja auch wirklich nicht unmaßgeblich, also das wäre ja eine schlaue Wahl unbedingt. Von ihr, weil zum einen musste sie sich ja, also war es für sie ja sicherlich auch ein gutes Gefühl zu wissen oder vorspüren zu können, dass das in der Band passt und zum anderen ist es natürlich auch so, wenn ich selber nach so langer Zeit aus so einer Band aussteige, möchte ich schon gern, also ich möchte es nicht, dass da jemand einsteigt, wo ich denke, so.
Sie wollte, dass sie gut versorgt sind, sozusagen.
Genau. Ja, und auch, dass sie sich gut vertreten fühlt. Ne?
Also, ja, genau.
Ja, ich habe dich mal sagen gehört, du hast sowas in der Art gleich auch sogar zu Beginn des Interviews gesagt, dass du es eigentlich ganz gerne so klein und beschaulich magst. So kleine Clubs, 50 bis 100 Leute. Das geht jetzt mit Subway to Sally nicht so zusammen, oder?
Nee, ich mag natürlich auch gerne das Gegenteil, so ist es ja nicht.
Schon auch geil, oder?
So total,
Festival,
ja.
Festival, große Bühne, tada.
Ja, ja.
Also, lieber eigene große Show oder lieber Festival? Magst du Festivals?
Ich liebe Festivals, ja. Ich finde Festivals fantastisch, weil zum einen habe ich natürlich immer die Chance, Leute zu kennen, kennenzulernen, die ich ganz toll bewundere. Und auch wenn ich nur von im Frühstücksraum ganz hinten jemand von Iron Maiden sitzen sehe oder so, bei mir so das kleine Fanherz anfängt zu schlagen. Wie gesagt, ich liebe das total, wenn es so, auch so groß wird, weil erstmal bin ich ja, wie gesagt, selber so ein eigentlich verkappter Metalhead und liebe es da, dass ich mal die Band sehen kann, die ich gerne möchte. Biohazard zum Beispiel waren auf dem Nova Rock. Biohazard, so die Helden meiner Jugend zum Beispiel. Ne? Das ist das eine, dann auch so vor dieser Menge zu spielen. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die das total beängstigend finden, sondern ich liebe es, ich finde das total toll. Also das erste Mal war ich auch ganz schön erschrocken. Aber inzwischen ist es so ein Yeah, kommt her, feiert mit so. Und deswegen liebe ich, glaube ich, auch die andere Seite. Also gerade, weil das Große da ist, liebe ich das Kleine auch sehr, weil es sowas Intimes hat. Zum Beispiel ist bei Subway to Sally die erste Reihe immer sehr, sehr gleich, sage ich mal. Also du kennst immer in der ersten Reihe so ein paar Gesichter. Und das ist was ich persönlich inzwischen extrem wertvoll finde. Und jetzt durch Corona noch wertvoller, weil diese Menschen auch durch Corona immer noch da sind.
Und du also hast das sind auch Leute, also du sprichst auch mit denen, das sind Leute, die man dann so kennt, ist natürlich immer ein bisschen überzogen.
Ja schon, aber durchaus schon. Auch, ja. Also du lernst auch richtig Leute kennen dadurch. Also ich habe jetzt ein paar Freundinnen neu gewonnen dadurch zum Beispiel.
Auch schlägt das auch um, also in so ein Unangenehmes Grobitum?
Die Angst hatte ich früher. Das kann durchaus sein, dass das mit meinem Alter zusammenhängt, dass ich da einfach viel gesettelter bin, viel schneller checke, wenn es in eine komische Richtung geht. Und dass ich die komischen Leute, falls man das so sagen kann, also die ein bisschen merkwürdige Wünsche haben oder so, die trauen sich auch gar nicht mehr so ran, glaube ich. Beziehungsweise man kann die einfach viel schneller aussortieren und viel schneller, das heißt aussortieren, aber man kriegt viel schneller, hat viel schneller die Möglichkeit, denen einen Riegel vorzuschieben, zu sagen, pass mal auf, du bist hier nicht weiter.
Im Ton sozusagen, also du hast deine, wie soll ich sagen, verbalen Tools aufgebaut.
Na,
ich muss sagen, mir fällt sowas total schwer. Wenn ich jetzt, nicht, dass ich in der Situation wie du jemals gewesen wäre in dem Umfang, aber wenn jemand erstmal auf mich zukommt und ich finde diese Person irgendwie auf irgendeiner Ebene unangenehm, fällt es mir total schwer zu sagen, so, jetzt hier ist Feierabend.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn man extrem freundlich ist, schafft man es auch meistens, diese Leute dann auch denen zu sagen, pass auf, hier möchte ich nicht mehr. Ich habe aber auch im Hintergrund immer eine Band aus starken Männern, muss man ja dazu sagen. Ne? Ich kann mir also, ich weiß ganz genau, wenn irgendwas sein sollte, sind die sofort da. Die würden sich auf alle Fälle für mich da stark machen.
Vor dich werfen.
Ja, genau.
Bevor wir zur letzten großen und vielleicht sogar zum wichtigsten Standbein kommen, würde ich gerne einmal noch einen ganz kurzen Ausflug machen, weil das natürlich auch gut zu all den Themen passt. Wir haben schon ein paar Mal jetzt, oder du hast auch ein paar Mal schon sehr explizit drüber gesprochen. Du spielst ja sowohl bei Subway to Sally als auch bei anderen Projekten auffälligerweise eben E-Geigen. Etwas, was
immer
ich,
mehr, ja.
Ja, also etwas, was viele Menschen lustigerweise gar nicht kennen. Ich kenne es jetzt auch nur durch Zufall, weil ich tatsächlich mit einem E-Geiger befreundet bin und auch häufiger mit dem mal Musik mache. Aber ich habe mich irgendwann, also auch gerade in der Beschäftigung mit dir, ernsthaft gefragt, warum spielt man eigentlich E-Geiger? Also ist es ganz pragmatisch so, weil man sie besser verstärken kann, damit man eben auf großen Bühnen laut ist, oder unterscheiden die sich grundsätzlich, also die klassische Geige und die E-Geige, also ist das wie akustische Gitarre und E-Gitarre, das wird ja eigentlich bis auf 6 Saiten sehr unterschiedliche Instrumente sind. Also warum spielt man E-Geige?
Ich denke mal, also jetzt aus der Sicht des Gro und hier in Deutschland, ich glaube, dass der erste Schritt tatsächlich ist oder der erste Gedanke ist, ich verstärke jetzt einfach nur meine Geige und Hauptsache ich habe keine Feedbacks und es sieht halt fancy aus, wenn ich damit zu irgendwelchen DJ-Loops irgendwas spiele. Ich bin da aber auf einem ganz anderen Trichter tatsächlich. Also für mich ist die tatsächlich wie bei E-Geige, bei E-Gitarre und Akustikgitarre ist es für mich auch so, die E-Geige ist eine E-Geige, die Akustikgeige eine Akustikgeige. Sie spielen sich zwar gleich, aber ich mache was ganz anderes drauf. Also es klingt ganz, ganz anders. Oder sagen wir mal so, ich habe sogar diese Soundästhetik, glaube ich, eher auf meine akustische Geige übertragen. Es ist für mich eine ganz andere Klangwelt. Wie gesagt, wir sind ja hier in Deutschland. Das ist ja da, wir sind da wirklich so Entwicklungsland noch, habe ich das Gefühl.
Wenn aber es ist doch schön. Wir haben noch ein bisschen Headroom. Da ist doch fein.
Ja, ja, genau.
Geht's, also, da geht's noch irgendwo hin.
Genau. Ich mag zum Beispiel, ich habe nämlich genau diese Frage gestern oder eine sehr ähnliche bekommen. Was finde ich so faszinierend an E-Geigen? Ich sollte das innerhalb von 30 Sekunden mal schnell raushauen. Es ist einfach so, eine E-Geige kannst du erstmal anders bauen. Wirklich wie bei einer E-Gitarre. Die ist nicht mehr angewiesen, so sehr angewiesen auf den Korpus und auf die baulichen Dinge, sondern du kannst damit viel mehr Schabernack machen, sag ich mal. Du kannst viel mehr Saiten aus dem Grund auch raufmachen.
Du spielst auch bis zu 6 Saiten, ne?
Genau, ich spiele meine 6, meine 5 Seite am liebsten. Und sie haben aber diesen leicht synthetischen Sound. Also sie klingen ja natürlich nicht wie eine Akustikgeige. Und ich finde, man muss das auch unbedingt so annehmen. Also ich kenne so viele Geiger, die sagen, oh Gott, E-Geige klingt ja ganz furchtbar. Nee, es ist ein anderes Instrument. Es klingt, es wird zwar gleich bedient, aber es klingt einfach anders.
Aber das lässt sich ja 1a auf das Thema Akustikgitarre und E-Gitarre übertragen, weil auch die E-Gitarre hat einen ganz anderen Klang. Man kann natürlich ein paar ähnliche Sachen auf den beiden Instrumenten machen, aber das würde, also Das klingt auf der E-Gitarre nie wie auf der Akustikgitarre. Man kann ganz andere Sachen machen. Mhm. Und das ist aber interessant, weil das nimmt ja auch jeder an bei der Gitarre. Ist völlig klar, Akustikgitarre, E-Gitarre, so muss so klingen, muss so klingen. Mhm. Bei anderen Sachen wie eben der Geige oder auch dem E-Drum zum Beispiel ist es auch so eine Sache. Ich habe früher fand ich E-Drum total schrecklich, bis ich geschnallt habe oder bis ich Schlagzeuger auch gesehen habe, die damit wirklich umgehen konnten und ich festgestellt habe, dass das ja, dass es einfach ein ganz eigenes Instrument sein kann. Und genauso ist es dann bei der E-Geige auch. Mhm. Und du meinst aber, dass es da noch einen kleinen Weg zu gehen gibt, um das weiter nach vorne zu treiben.
Also ich gehe davon aus, weil ich bin ja bei Instagram und so weiter sehr aktiv und gucke da, was machen denn so die anderen oder versuche da einfach immer ein bisschen zu schauen. Und das meiste, was ich finde, sind dann so sehr erfolgreiche Profile von leicht bekleideten, wunderschönen Damen, die dann einfach nur irgendwie DJ-Zeug spielen und nur ein paar Loops, wozu man irgendwas nehmen könnte. Also denen so die Vorstellung oder vielleicht auch, das heißt die Vorstellung, wahrscheinlich eher so die Präferenz fehlt, solche Musik zu machen, also Rockmusik damit zu machen. Aber ich bin ja nur vom Herzen her eher so ne der Rocker und Metalhead und da passt nun mal eine E-Geige extrem gut. Und damit kann ich auch, also ich würde zum Beispiel mit meiner Akustikgeige kann ich auf alle Fälle auch irgendwelche Effektgeräte durchschleusen, aber bei einer E-Geige ist es so viel organischer. Und da kommen dann auch Klänge raus, die kann ich eben komplett steuern, komplett anpassen auf Songs. Ich habe jetzt beispielsweise was ganz Tolles liegen, da muss ich mal kurz angeben. Ich bin nämlich gerade wahnsinnig glücklich, weil man will ja immer auf ein gewisses Niveau und man möchte ja auch im Weltgefüge, sage ich jetzt mal, an einer bestimmten Stelle gesehen werden oder da mal hinkommen. Und von meinen persönlichen Helden und Idolen hat einer mir jetzt ein Angebot gemacht, dass ich auf einem Song die Geige spielen dürfte. Und das bedeutet für mich jetzt vor allen Dingen Soundästhetik. Also jetzt das rein Spielerische ist das eine und auch so dieses spielerische Verständnis oder dieses klangliche Verständnis ist rein von der Materie her. Muss es natürlich total reinpassen. Das geht alles in Richtung Jazzrock. Und ich bin aber vor allen Dingen davon fasziniert, dass ich das wahrscheinlich tonlich in die Richtung steuern darf, dass das wirklich richtig in der Einheit wird und richtig da reinpasst. Weil da habe ich das Gefühl, da ist noch einiges bei mir zu lernen, noch einiges zu entdecken vor allen Dingen.
Liebe Zuhörerschaft, Elli ist auf Instagram, sie hat schon gesagt, ich packe das natürlich in die Shownotes und mein Tipp wäre, direkt mal abonnieren, da gibt es noch einiges abzuholen. Zu dem Thema, oft auch sehr unterhaltsam. Ich habe neulich ein kleines Video von dir gesehen zum Thema Fingerfitness. Ich verrate jetzt nicht, was man da sieht. Also an alle Menschen, also ich würde sagen, wer von euch Geige spielt, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Und auch alle anderen Musikschaffenden sollten sich das mal angucken. Das ist wirklich sehr inhaltlich wertvoll.
Ja.
Und vor allen Dingen
sehr förderlich.
Genau, sehr förderlich und auch recht unterhaltsam. ein Projekt haben wir jetzt noch ausgelassen bisher. Und zwar, wenn ich das so sagen darf, dein Herzensprojekt, nämlich Ally the Fiddle. Da, wo du Boss sein darfst.
Ja, endlich.
Ist schon so, oder? Also das ist dein Solo-Projekt. So, oder? Also da tue ich jetzt deinen Mitmusikern nicht unrecht.
Nee,
da bist du.
Die müssen damit schon seit ein paar Jahren leben. Ja.
Also schaffen die ja scheinbar auch ganz gut. Ich habe, so ein Herzensprojekt, das haben jetzt nicht, muss man wirklich mal so sagen, also von den Berufsmusikern und Musikerinnen, die ich so kenne, hat das nun beileibe nicht jeder, weil man ja naja, man muss ja auch also einfach arbeiten und so. Wie viel Platz darf so eine Herzensangelegenheit im Leben einer Berufsmusikerin einnehmen?
Gute Frage. Ich glaube, mein Projekt müsste sogar mehr Platz bei mir einnehmen, damit es ein bisschen erfolgreicher wäre. Also ich struggle seit Jahren so ein bisschen damit, dass es halt so ein bisschen zu sehr vor sich hin plätschert, will ich mal sagen, weil natürlich eben, weil ich halt als Berufsmusikerin ständig unterwegs bin und dann, ich habe ja, wie gesagt, seit 2014 trage ich ja einen Teil meiner Seele außerhalb, habe ich ja so eine kleine süße Rübe und diese ganzen Dinge sind natürlich zeitintensiv, sehr zeitintensiv. Ich mache ja, wie gesagt, auch nebenbei noch Studioarbeit, dann noch das mit dem Unterrichten und so weiter. Alles Dinge, die zeitintensiv sind, alles Dinge, die ich anständig machen möchte, auch natürlich die Erziehung meines Kindes anständig machen möchte und so. Und mein Herzensprojekt ist natürlich dann immer das, was ein bisschen hinten anstehen muss, leider.
Also man könnte sagen, wenn das ein bisschen böse klingt, das muss nehmen, was übrig bleibt.
Ja, so ein bisschen, genau. Also ich muss mir oft klar machen, du musst dran. Du darfst es nicht schleifen lassen, du musst dran.
Ich fand, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, ganz interessant, du hast mal irgendwann gesagt, also man muss vielleicht dazu sagen, du hast es ja schon mehrfach erwähnt, du bist ja, du bist zwar nicht in Berlin geboren, aber also nur zufällig nicht, also du bist in Berlin aufgewachsen auf jeden Fall und bist dann zum Studium irgendwann nach Rostock gezogen und hast da auch relativ lange dann erstmal gelebt und bist dann aber von da oben an der Küste runtergezogen bis hier, wo wir jetzt sind, nämlich in die Nähe von München, also einmal vom hohen Norden in den tiefen Süden. Und das hast du mal irgendwann mit zwei Dingen begründet. Das eine ist natürlich die Liebe. Du bist hier zu deinem jetzt Mann.
Freund.
Aber er ist ein Mann, also ist dein Mann.
Ja.
Genau.
Der wilde Mann.
Der wilde Mann. Und der zweite Grund war aber, dass du gesagt hast, dass du aus Mecklenburg-Vorpommern weg wolltest, weil du dich als Künstlerin, deine Worte, dort ein bisschen verloren gefühlt hast. Lustigerweise probst du mit Ellie the Fiddle, also deinem Herzensprojekt, nach wie vor in Rostock. Just saying. So, aber mal ganz im Ernst, was hat dir denn da gefehlt? Weil du warst damals ja auch schon zu der Zeit recht viel unterwegs und... Ja, also gut, klar, es gab noch diese persönliche, also diese, ne, diese Geschichte, aber hätt's da nicht also bessere Adressen als jetzt München geben können? Ich meine, du kommst aus Berlin, viele Menschen, mit denen ich spreche, sprechen dann noch von Hamburg oder Frankfurt oder so als große Metropolen. Nee, bei dir ist es dann die Münchner Umfeldprovinz geworden sozusagen.
Ja, wo ich mich genauso verloren fühle wie...
Ist schon so, oder?
Ja,
oder,
tatsächlich, oder, ja. Ja, aber ich kenne ja kaum jemanden. Also Schandmaul kenne ich natürlich, die sind hier glücklicherweise um die Ecke, aber sonst habe ich hier nicht groß Fuß gefasst musikalisch, weil ich es nicht notwendig war.
Aber das wollte ich auch gerade sagen, weil also was du meinst ist natürlich, ist jetzt schon, das habe ich jetzt richtig verstanden, dass du in Mecklenburg-Vorpommern gab es keine, wie soll ich sagen, kein Netzwerk, keine Szene in den Bereichen, in denen du dich bewegen wolltest.
Ja,
ähnlich wie
jetzt
hier so ein bisschen.
Kann
aber,
man so sagen.
Aber wie nötig ist das heutzutage noch, das so lokal zu haben? Weil, ich meine, du kennst sowieso Hinz und Kunz irgendwie im ganzen Land. Und reisen muss man in deinem Job dann eh.
Ja, also, und das, genau, das ist ja der eine, der große Punkt. Ich bin immer von Rostock aus runtergekommen. Also die mussten sich immer mir leisten, was mich immer erstaunt hat, dass sie es tun. Sie mussten sich mir leisten, dass halt so eine Truller da aus Rostock extra angereist kommt. Das, was natürlich ein weiter Weg war. Und das war das eine. Also infrastrukturmäßig war einfach Rostock überhaupt keine gute Idee. Das zweite, es gibt viele Musiker und fantastische Musiker da oben. Das ist gar nicht die Frage. Aber die meisten sind halt verbunden mit der Hochschule. Das heißt also, von denen gehen auch wieder viele weg. Und ich habe da eben meine Bands gehabt. Ich hatte auch danach noch eine Folkband gehabt, mit der ich da ganz lange gespielt habe oder länger gespielt habe. Und aber über dieses Niveau hinaus, also jetzt abgesehen vom musikalischen Niveau, auch das finanzielle Niveau, über dieses Niveau hinaus bin ich halt nicht gekommen. Und dann habe ich halt gedacht, nee, das haut nicht hin. Also jeder kennt mich hier, aber ich kann davon nicht leben. Ich habe immer von der Hand in den Mund gelebt und das macht halt dieses Musiker sein extrem schwer. Und meine pragmatischen Überlegungen waren damals auch schon, ich gehe vielleicht zurück nach Berlin. Da heißt es aber auch, da stehen sich alle auf den Füßen. Da kannst du also auch keinen Blumentopf gewinnen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, es geht auch gar nicht darum, reich zu werden. Also ich erwarte gar nicht groß finanziell was von meinem Beruf. Aber ich erwarte schon, dass ich zumindest ein bisschen entlohnt werde für das Niveau, was ich habe. Dass ich zumindest davon leben kann halt. Oder nicht allzu sehr am Hungertuch nagen muss. Und deswegen war Berlin keine gute Idee und dann wäre eigentlich Frankfurt noch eine super Idee gewesen, weil eben Aspen in Frankfurt ist oder diesem Umfeld ist. Diese andere Band von Ralf Hübner, die ist halt auch dort in Frankfurt. Da hätte ich definitiv schon mal, die hätten mich da gut gebrauchen können, glaube ich, weil die das war für die natürlich auch immer blöd, mich von sonst woher dann ranzuholen. Ja, aber dann habe ich halt einen schönen Mann kennengelernt, der nun ausgerechnet hier wohnt und den würde ich hier auch nicht wegkriegen. Also jetzt würde natürlich naheliegend sein, ich würde zurückgehen nach Berlin, auch weil meine Eltern natürlich nicht mehr jünger werden, ne? Aber der hat hier eine fantastische Firma einfach auch, in der er arbeitet. Das ist so für mich eine Firma, wo ich sage, die sind mit ihm so gut, die sind auch so familienfreundlich und das würde ich ihm nicht wegnehmen wollen. Er ist auch ein sehr viel verwurzelterer Mensch als ich. Ich glaube, den würde ich von seiner Familie nicht so leicht wegkriegen. Das würde ich ihm halt nicht antun wollen. Und das andere ist, mein Söhnchen, weil es halt ein reiches Bundesland ist, der hat hier alles. Also
und
er
lebt,
ist hier so.
Und lebt jetzt hier auch schon ein paar Jahre.
Genau, der ist hier so voll versorgt. Also wenn ich was brauche, ist es da sozusagen. Und das würde ich den beiden halt nicht nehmen wollen. Also dann nehme ich mich halt dann lieber zurück und reise ja eigentlich total gerne.
Ja, eigentlich.
Ja, genau, da war es wieder. Ja, außer jetzt zum Dark Stream Festival. Ich habe es nämlich vorhin vergessen zu sagen.
Stimmt.
Dark Stream Festival heißt es übrigens.
Pass auf, zum Ausgleich gucke ich noch, da gibt es bestimmt irgendwas online zu finden. Das tue ich noch in die Shownotes. Also wenn ihr dann euch Ellis ist ja alles, also Konzert, Workshop, Moderation antun wollt, dann.
Und auch Live-Performances, da gibt es ein paar Burlesque-Tänze und so weiter. Also das ist so eine Art WGT-Ersatz. Das fand auch schon letztes Jahr statt. Also schön schwarze Szene und die haben letztes Jahr damit super Erfahrung gemacht und deswegen wiederholen sie es dieses Jahr und ich darf mit von der Partie sein. Die haben mich auch letztes Jahr schon gefragt, aber da konnte ich mir noch nicht vorstellen, mit meiner Band dran teilzunehmen, weil ich mache nämlich genau das jetzt dieses Jahr, dass ich es alleine mache, ohne die Band.
Ich würde gern einmal auf so ein ganz stereotypes Ding kommen, weil es springt einen einfach so an. Du bist ja nun ganz offensichtlich Rockmusikerin und auch ganz offensichtlich eine Frau.
Ja.
Und also ich weiß nicht, du hast da noch mehr Insights als ich, aber aus meiner Sicht ist die Rockmusikszene, also ich meine es wirklich die Rock-Pop, also so Szene nach wie vor unheimlich männerdominiert. Mhm. Dieser Podcast zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel, 15 Folgen, 13 Männer.
Ach, cool.
Genau, ich wollte ihn ursprünglich paritätisch aufbauen, also ich wollte ursprünglich gerne Hälfte, Hälfte. Es war aus bestimmten Gründen schlicht und ergreifend nicht möglich.
Okay.
Aber das sind natürlich Gründe, die keine Ausrede darstellen, das hat strukturelle Gründe. Genau, es hat Gründe. Aber ist das ein Thema, das dich bewegt? Ist dir so also das Thema Frau in der Rockmusik im direkten Erlebnis in deiner Karriere schon mal irgendwie begegnet, auf die Füße gefallen?
Das
so?
Witzige ist eigentlich, es kommt von außen jetzt gerade. Also ich habe mir darüber tatsächlich nie Gedanken gemacht. Für mich war das immer so, ich bin hier, mache meinen Job, so gut ich kann. Ich versuche immer besser zu werden auf allen Gebieten. Und ja, so, das Einzige, wo es mir mal begegnet, das ist über in dieser Band, über die man nicht spricht. da gab es immer so die Mädchen und die harte Fraktion und so, wo ich im Nachhinein auch so einfach nur den Kopf drüber schütteln kann. Aber ansonsten, also es wird tatsächlich mir jetzt eher angetragen. Also bei mir kommen immer mehr die Fragen. Und ich habe dazu inzwischen so die Theorie, dass das eher gar nicht bewusst gesteuert ist. Also dass es zwar diese Typen gibt, die sagen, ja, wir harten Jungs und die anderen, die gibt's natürlich. Aber in meinem Erlebniskreis ist es eigentlich eher so, dass es zufällig sich so hin strukturiert hat. Manchmal aus ganz pragmatischen Gründen. Frauen kriegen Kinder. Dann sind sie natürlich die ersten Jahre, werden sie in Anspruch genommen von ihren Kindern. Das rein biologisch schon. Sie sind ja darauf programmiert, dass die Mama jetzt erstmal dran ist. Später dreht sich das ja. Später sind es dann die Männer. Und da ist nicht jede Frau bereit, ihre Karriere dann, also die Familie hinten anzustellen, sagen wir mal so. Also ich war völlig verrückt. Ich habe sofort weitergemacht. Also ich konnte nicht aufhören. Ich bin aber nicht unbedingt ein gutes Beispiel. Also ich bin insofern kein gutes Beispiel. Ich bin halt inzwischen auch körperlich echt runtergerockt. Und muss mir jetzt Hilfe suchen, dass ich halt bei Kräften bleibe. Und ich denke, dass es dadurch schon mal einige Frauen nicht machen, dass sie einfach sagen, das tue ich mir gar nicht erst an. Und ich denke, dass wir auch einfach noch so von unserer Erwartung her und unseren Gewohnheiten so sind. Also gar nicht mal böse, aber ich denke mal, da
nee,
wird
ich
nicht...
Glaub, böse, nee, ne? also böse, gar nicht ist das, so glaub ich, böse ist das, glaube ich, ganz häufig nicht. Das ist ja nun wirklich, das kann man sich ja mal definitiv abschminken, dass man...
Naja, so Typen gibt es ja auch.
Das so ist
ja
Typen gibt es auch,
aber... Und das wird auch oft so, also oft so dargestellt.
Band, von der Band, um mal von der Band zu sprechen, über die wir nicht sprechen, ja. Aus deinen vorherigen Erzählungen, den entnehme ich einfach mal, dass da insgesamt der Sympathiefaktor nicht so groß war. Also man kann einfach...
Naja, ich glaube, da ist auch ein bisschen... Da hat das, glaube ich, sehr viel damit zu tun gehabt, dass man sich bedroht fühlt von Leuten, die Dinge besser können.
Und ah, okay, klar.
Wo dann aber noch andere Dinge mit reinschlägt.
Nee, was ich vor allen Dingen, also ich finde es auf jeden Fall super und schön zu hören, dass das dir in deinem direkten Erleben so jetzt nicht erstmal direkt vor den Kopf gehauen wurde. Mhm. Und das muss ja auch nicht zwangsläufig sein. Aber was ja schon auffällig ist, ist zum Beispiel die gerade von mir schon beschriebene Gemengelage. Also wenn ich mir was auch immer es ist, Bandbesetzungen, Endorserlisten, keine Ahnung. Also natürlich gibt es auch zunehmend, das muss man tatsächlich sagen, mehr Frauen in verschiedenen Bereichen, aber es sind schon noch überwiegend die Kerle, die da auf irgendwelchen Fotos sind. Und dann auch erlebe ich zum Beispiel, also beispielsweise, dass mal irgendwo eine Drummerin oder eine Bassistin oder geschweige denn eine Leadgitarristin spielt. Das kommt schon mal vor. Und es gibt, also ich kenne mich jetzt gerade in der Drum-Szene ein bisschen besser aus als in den anderen Szenen, aber es gibt fantastische Musikerinnen an diesem Instrument. Aber wenn sie irgendwo spielen, bei einer Band oder so, sind sie schon noch ein exotischer Anblick. Also es fällt einem auf. Niemand sagt, da sitzt ja ein Kerl unterm Schlagzeug. Aber es wird schnell so, oh, da sitzt ja eine Frau unterm Schlagzeug. Das ist ja schon noch so. Wenn sich das ändern sollte, was es ja gerade ein Stück weit tut, finde ich. Gerade in der jüngeren Generation, wenn ich mir ganz viele von diesen YouTube-Musikern zum Beispiel angucke, da spielen fantastische Mädels irgendwie, ballern aufs Schlagzeug härter, als ich das jemals könnte. Aber wenn es sich grundsätzlich, also auch zum Beispiel in der Rockszene oder in anderen Szenen ändern sollte, also erstmal ist es vielleicht ein Szene-Ding? Also erlebst du das vielleicht auch so, weil es bei euch in der Szene, in der du dich bewegst, anders ist als jetzt zum Beispiel in der Hip-Hop-Szene? Und oder sonst wo, Schlagerszene, keine Ahnung. Also ist es vielleicht ein bisschen auch ein Szene-Ding? Und wenn es sich ändert, was müsste sich ändern? Wer müsste sich ändern? Wir Kerle, ihr Frauen, alle miteinander?
Ich glaube, es ist bedingt auch ein Szene-Ding. Also ich denke, dass so im Pop zum Beispiel, also da fragt kein Mensch mehr. Also da, glaube ich, läuft genauso Lady Gaga und wie heißt die hier, Billie Eilish, die laufen genauso neben den ganzen Männern her. Also laufen genauso im Radio. Die Metal-Szene ist natürlich noch ein bisschen unterpräsentiert, weiblich gesehen, weil das ist ja ein hartes Genre. Nicht jede Frau ist hart. Ich bin natürlich auch überhaupt kein harter Typ. Ich bin ein sehr weicher Typ. Pass aber da trotzdem rein, weil es ist ja trotzdem mein, also ich fühle mich trotzdem authentisch, ich bin es ja trotzdem, aber ich muss jetzt nicht so die, es wird ja da auch eher immer die Frau zelebriert, die eher männlich ist, die da eher, ne, nicht so die weibliche, außer jetzt im Symphonic Metal, wenn die schönen Sopranistinnen singen und so, was ich total Quatsch finde, aber ich vermute mal, das ist eine Identitätsfrage. Ja, ich denke mal, die Frauen sehen sich da vielleicht einfach nicht so. Die würden dann vielleicht lieber eine andere Musik machen oder so. Und ich vermute, dass das liegt weder an den Männern noch an den Frauen, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir das so gewohnt sind seit vielen, vielen Jahren. Solche Dinge muss man auch mal im Kopf haben, dass man, früher durfte es keine Profigeigerinnen geben. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten das überhaupt erst möglich ist, dass wir Profigeigerinnen sind. Ja, so blöd wie das klingt, aber ich glaube, dass wir dadurch so ungewollt verstellte Bilder im Kopf haben. Ich habe gestern mit meiner Freundin telefoniert, mit meiner besten Freundin, und da sagt sie mir, ja, für sie ist eine Geige immer weiblich. Und wenn sie dem Jungen jetzt eine Geige, ja, das ist aber ein weibliches Instrument. Also, wieso? Für mich ist das ein männliches Instrument immer gewesen und trotzdem weiblich belegt. Also und von diesen Dingen müssen wir irgendwie weg. Und ich glaube, das geht einfach, indem man einfach macht, indem man sich sichtbar macht. Also ich bin jetzt, bevor unsere Folge jetzt ausgestrahlt wird, bin ich auch auf einem Festival. Das ist rein weiblich, das Raketerei-Festival. Und das hat sich auf die Fahnen geschrieben, wir Frauen müssen sichtbarer werden. Und ich mache deswegen mit, weil ich denke, ja genau, wir müssen einfach selbstverständlicher werden. Auch wir müssen uns selbstverständlicher sehen. Also ich kenne viele Frauen, die jammern, ich bin ja eine Frau, ich kriege ja nirgendwo einen Job, ich werde ja nirgendwo genommen. Also mich will ja keiner auf der Bühne sehen, wo ich mir sage, ja, vielleicht ist da was dran. Also ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber vielleicht solltest du dich auch nicht unter den Scheffel stellen, sondern einfach hingehen und sagen, hier bin ich bin geil, ich bin super, hör mich an. Ich glaube, je selbstverständlicher wir uns nehmen und je mehr wir einfach nach außen treten und Musik machen und die Leute einfach überzeugen, umso besser sind wir doch auf dem richtigen Weg.
Liebes Publikum, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr gerade das Raketerei-Festival verpasst.
Ja.
Aber gibt's da noch den einen oder anderen Content online zu finden. Ihr könnt ja mal nachschauen. Liebe Elli, die Zeit rennt.
Ja, schade.
Yes. Und ich habe noch ein ganz wichtiges Ding mit dir vor. Und zwar müssen wir natürlich unbedingt, bevor ich dich hier rauslasse, das Tontalk-Freundebuch ausfüllen lassen. Ja. Ich lese dir die einzelnen Freundebucheinträge vor und du gibst mir die erste Antwort, die dir einfällt. Das ist bei der ersten Frage, wo es um deinen Namen geht, jetzt nicht so schwierig. Später wird es dann ein bisschen interessanter, weil du mit Sicherheit auch zu einigen Fragen ganz viele Antworten hättest. Aber vielleicht schaffen wir es mit der einen wichtigen oder vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen länger drüber reden. Mal schauen. Ich lege einfach mal los. Mein Name.
Almut Elli Storch.
Mein Spitzname.
Ja gut, da war dein anderer Name Almut Susanne Storch, mein Spitzname Elli.
Oh, Susanne, ist ja, dein zweiter Vorname. Das habe ich noch nirgendwo Wikipedia. Was ist da los? Ey, gibt's ja gar nicht.
Versäumnis.
Okay. Haarfarbe.
Blond.
Augenfarbe.
Türkisblau.
Meine Lieblingsstadt.
Berlin.
Boah, das kam aber jetzt gestochen scharf und sofort.
Ja, eine Heimat halt, ne?
Lieblingsfach in der Schule.
Ich glaube, Deutsch war mein Lieblingsfach.
Mehr das Lesen oder mehr das Schreiben?
Beides.
Ja?
Mhm.
Bist du so eine, also hast du auch tatsächlich gerne so die Klassiker gelesen?
Ja, schon.
Mhm. So die Reklamhefte?
Ja, ja.
Lieblingslehrerin?
Professor Krause.
Ey, das ist völlig klar. Lieblingsfarbe?
Rot inzwischen. Tiefes, schönes Rot. Also nicht so ein kreischendes, sondern tiefrot. Mhm. Intensiv, heiß.
Lieblingstier?
Seepferdchen.
Ach krass, das kam noch nie.
Das ist mein Logo.
Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich gucke es mir einfach mal an.
Ein Seepferdchen mit einem Horn, weil die erste Platte von mir hieß Red Unicorn. Und ich wollte da jetzt nicht so ein plakativ ein Einhorn drauf haben. Das wäre mir ein bisschen zu kitschig gewesen. Dann kam mir irgendwann das mit dem Seepferdchen, weil ich die unglaublich schön finde. Und dann, ach na klar.
Lieblingstier Seepferdchen, nicht schlecht. Meine Hobbys.
Meine Hobbys sind eigentlich...
Geige spielen zählt nicht.
Ja, das habe ich schon befürchtet. ja, ich bastel halt wahnsinnig gerne Sachen aus Knete oder aus so. Also ich, ja, alles, was halt irgendwie kreativ ist. Nee, stimmt nicht. Also ich bastel wahnsinnig gerne. Ich habe so Fimo-Zeugs jetzt wieder entdeckt, falls man sowas Hobby nennen kann. Also alles, was man total cooles mit kleinen Kindern machen kann, zum Beispiel ist mein Hobby Comics lesen.
Comics lesen?
Ja.
Was ist dein derzeitiger Favorite?
Möbius. Ich bin gerade voll.
Das ist doch hier Vampir und so, ne?
Vampir? Nee. Sternwander.
Nee, dann kann ich nicht.
Also ich meine jetzt nicht so die so Leutnant Blueberry und so, sondern wirklich die Sternwanderer. Das ist so voll mein Ding gerade.
muss ich nacharbeiten?
Kann ich den ja mal zeigen?
Ja. ich esse am liebsten.
Indisch.
Mm. Ich trinke am liebsten.
Oh, ja, eigentlich alles, was Alkohol enthält. Und Kaffee.
Also für eine gesunde Ernährung ist gesorgt.
Ja, ich bin gerade sehr auf Sekti-Sektchen. Das habe ich übrigens mal. Sekti-Sektchen ist übrigens Frau Schmidt, ne? Ihr Original-O-Ton, Sekti-Sektchen. Stand übrigens auch in ihren Noten drin, ne? Immer kurz vorm Umblättern war dann so ein kleines Sektglas gemalt. Dann war schon klar, Frau Schmidt noch ein kleines Sektchen und dann geht's weiter. Also, nee, aber geschmacklich bin ich eigentlich eher, was hatte ich denn vorher? Ich habe mir jetzt so angewöhnt, dass ich jetzt gar nicht mehr so weiß, was ich eigentlich am liebsten trinke. Bleiben wir vielleicht lieber bei Kaffee.
Das klingt super. Ich trinke auch ausgesprochen gerne Kaffee, aber ich gebe tatsächlich zu, dass ich viele Sorten von Alkohol auch gerne mag. Aber das kann man ja auch. Also mein allererster Gast in diesem Podcast, der heißgeliebte Rossi Rosberg, der hat auf diese Frage Schnaps geantwortet.
Ah, echt, ja?
Er sagt, er ist Schnapstrinker, also Genusstrinker, also gute Weinbrände oder ich glaube Rum war es noch. Aber Schnaps halt. LieblingsmusikerIn oder Band?
Jerry Goodman.
Da habe ich Gott sei Dank schon ein bisschen vorgearbeitet. Jerry Goodman war vermutlich der Violinist des Mahavishnu Orchestra.
War, ja, in dem Fall war.
In dem Fall war, genau. Also ein Weggefährte von John McLaughlin. Mhm. Und dementsprechend vermutlich ein klein wenig virtuos.
Ja.
Muss man wohl sein, wenn man da spielt.
Ja.
Und der ist aber, also das Jazz oder also so.
Jazzrock, also der Fusion-Geiger überhaupt, so kann man sagen. Also ich habe in einem Lexikon gelesen, dass er tatsächlich der Erste gewesen wäre, der die elektrische Geige oder der die Geige in die Rockmusik gebracht hätte. Was Gegenteiliges wüsste ich nicht, will ich mal sagen.
Ja, der ist dir vermutlich begegnet wegen der Tatsache, dass er eben Geige spielt. Oder bist du über diese Musik an ihn rangekommen?
Über diese Musik im Prinzip. Also ich hatte eine ganz andere Band, wie gesagt. Und ich hatte Ellie the Fiddle. Und mein Gitarrist schlägt sowieso schon immer so ein bisschen in diese Richtung oder schlug in diese Richtung, schlägt. Ich hatte damals aber noch überhaupt keine Ahnung davon, was das ist. Kannte das überhaupt nicht. Und dann hatten wir bei meiner Schrummel-Folk-Band, also die nachher kam, lief mal in eine CD einfach so. Und mit hammercooler Musik. Und dann sagt er so, das könnte dir gefallen, Elli. Und ich so, was ist das denn? Ist ja voll geil. Gib mal her. Waren die Dixie-Tracks. Und ich dachte, das ist es. Das ist es. Da habe ich Jerry Goodman kennengelernt. Auch seine Solo-Sachen dann später darüber und so. Und genau, deswegen, das ist für mich der absolute große, der große Geiger.
Schön, wenn man sowas sagen kann. Also ich müsste auch überlegen auf die Frage so, und ganz viel meiner Gäste geht es so, gibt so viele, aber da ist ein ganz klares Pro dafür.
Ich hatte gestern Geburtstag übrigens.
Übrigens, liebe Zuhörerschaft, wenn ihr diesen Podcast hört, er erscheint ja am 2. April und wenn ihr es heute am Freitag, am 2. April hört, hat Elli morgen Geburtstag.
Stimmt.
Just saying. Mein Lieblingsbuch.
Jetzt muss ich überlegen tatsächlich. Ah, ich habe so lange keine Bücher mehr gelesen. Ich hätte früher garantiert sofort eins gehabt, aber da muss ich jetzt ein bisschen passen. Ich bin jetzt sehr auf Comic, weil es muss ja schneller konsumierbar sein.
Ist ja auch ein Buch.
Die Sternwanderer von Möbius.
So, ja? Zack. Lieblingssportlerin?
Gar keine. Ich bin Sport. Wir beide verstehen uns nicht besonders gut.
Ja, ich kann
es dir sagen. Doch, ich kann dir sagen, meine Lieblingssportlerin ist die Musikerin Nita Strauss. Die ist so wahnsinnig diszipliniert und so krass Sport und Gitarristin gleichzeitig. Also vielleicht kann man es, komme ich so durch den offen in die Nummer.
Auf jeden Fall. Hat keiner gesagt, dass die Person, die du jetzt wählst, regelmäßig im Fernsehen sportlich erscheinen muss. Also, liebe Grüße, Nita Kraus.
Strauß,
Entschuldigung.
Das ist die Gitarristin von Alice Cooper. Eine Wahnsinnsfrau.
Auch das muss ich nacharbeiten, ganz offensichtlich.
Mach ich. Mal gucken. Mhm.
Lieblingsfilm oder Serie?
bis vor kurzem hätte ich gesagt, oder vor einiger Zeit waren es der Pate-Reihe. Finde ich wahnsinnig faszinierend und toll. Lieblingsfilme bin ich jetzt schon, ich habe so ein paar Kinderfilme, die sind für mich die absoluten Knaller. Zum Beispiel Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Lieblingsserie würde ich sagen, die Fraggles.
Ah, geil.
Fraggle Rock.
Ja, man merkt, dass wir ein ähnlicher Jahrgang sind. Also ich bin ein bisschen jünger als du, aber ja, die Fraggles fand ich auch fantastisch. Das möchte ich mal werden.
Eine alte, sehr glückliche Frau. Eine erfüllte Frau.
Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Ein Verstärker, mein Stressbrett und meine Geiger. Tatsache, und Strom ja. Irgendwie.
Ja, nee, der ist bestimmt da, ja, auf jeden Fall. Auf der einsamen Insel gibt es nichts, aber Strom.
Ja, genau.
Okay. Das mag ich überhaupt nicht.
Oh, da gibt es einiges. Ich mag arrogante, falsche Menschen nicht. Also gerade arrogante Menschen nicht, die den Blick nicht öffnen.
Das wünsche ich euch.
Ich wünsche euch, dass es euch allen extrem gut geht und diese Situation sich jetzt schnell endlich für alle löst und ihr wieder ihr selbst sein könnt. Das wünsche ich euch.
Und das wünschen wir dir auch, liebe Elli.
Danke.
Vielen Dank für das tolle Interview.
Danke dir auch. Großen Spaß gemacht.
Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, kommentiert, liked und teilt diesen Podcast. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir an podcast@gebermusic.com oder eine PN über Insta oder Facebook. Denkt dran, wir bereiten die zweite Staffel vor. Es dürfen noch jede Menge Wünsche eingesandt werden. Ich bin für eure Inspiration mehr als dankbar. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Ben Flor.